Bestzeit wird heute zum ersten Mal, Premiere, international und wir fügen ein weiteres Kapitel hinzu, wenn es mal wieder nicht so läuft wie gedacht. Im Podcast Bestzeit von Philipp Flieger und Ralf Scholt. Ja, also was soll ich sagen? Ich hatte Rücken die letzten Tage, ja, aber es ist ja schon... Bei älteren Herren, ja, gehört das ja zum guten Ton, dass man mal Rücken hat. Ja, wie geht's denn dir, Philipp? Was ist los?
Ja, Ralf, es sind anstrengende Zeiten für mich hier, die mich hier gerade prüfen, denn es lief ja die letzten Wochen, wie wir hier auch besprochen haben, eigentlich ganz gut, dafür, dass wir ja doch nicht ganz so viel Zeit einplanen konnten, um die Wade ausheilen zu lassen. Und das Gute ist, die Stelle der Wade sozusagen, wo der Bündelriss war, die scheint soweit okay zu sein. Aber ja, nach meinem 25-Kilometer-Lauf letztes Wochenende hat sich sehr überraschend leider meine Ferse gemeldet. Und da habe ich jetzt die ganze Woche schon mit dran rumdoktern müssen, gezwungenermaßen. Wieder mal mehr Zeit bei Physios und Ärzten verbracht und wieder den Fokus etwas mehr auf alternatives Training gesetzt. Aber ja, wir sind noch dran, rauszukriegen, was da los ist. Es gab mal die Vermutung Schleimbeutel, das hat sich jetzt heute eher nicht bestätigt, muss man sagen. Wir haben heute noch mal beim Doc für den Ultraschall und so weiter. Aber es ist irgendwie am Ansatz möglicherweise Achillessehne, wobei die Achillessehne selber gut ist. Es ist schon wirklich so an der Ferse aktuell nicht so toll. Die Mutmaßung liegt natürlich nahe, dass es damit zu tun hat, dass dieser Muskel, der angeschlagen war, noch nicht so arbeitet, wie er das sollte oder wie das normal wäre. Und der Körper ist ja nicht ganz blöd in der Regel, um zu vermeiden, dass wieder was kaputt geht oder was reißt, versucht er das natürlich mit anderen Strukturen zu kompensieren. Das führt aber dann, zumindest wenn man leistungsmäßig Sport machen will, meistens dazu, dass am Ende des Tages irgendeine andere Stelle dann ein Problem bekommt. Und ich denke, dass das aktuell der Fall ist, ne? Dass wir natürlich jetzt damals gesagt haben, okay, die Option ist, entweder wir beerdigen das Thema Frühjahrsmarathon direkt im Januar, weil der eigentliche Heilungsverlauf eines Muskelbündelrisses natürlich eine gewisse Zeit in Anspruch nimmt, wenn man das eben vernünftig ausheilen lassen will und vor allem aber auch vernünftig wieder aufbauen möchte mit den entsprechenden Übungen und vor allem einem, sagen wir mal, Reha-konformen Einstieg. Das, was ich zuletzt gemacht habe, ist sicherlich kein Reha-konformer Einstieg. Hatten wir in der anderen Folge, glaube ich, mit meinem Physio Jan Kerler ja auch schon besprochen, dass es da ja oft leider in der Leistungssportwelt gewisse terminliche Zwänge gibt, die häufig solche vernünftigen Entscheidungen nicht ganz zulassen. Und uns ist natürlich das Risiko damals ja auch bewusst gewesen, dass die Karten da jetzt für mich nicht so gut stehen, aber noch, wie gesagt, werfen wir da jetzt nicht das Handtuch, sondern versuchen, die Sache natürlich jetzt schnellstmöglich in den Griff zu bekommen, beziehungsweise den Fokus erstmal auf alternatives Training zu setzen. Heute ist Donnerstag, wo wir aufnehmen. Ich werde morgen nochmal bei Jan sein. Wir gucken mal, ob ich morgen vielleicht auch nochmal laufen darf oder zumindest probieren sollte. Wir haben jetzt halt am Anfang direkt mal gesagt, okay, jetzt nicht direkt, wenn hier eine andere Baustelle aufgeht, immer schön weiter draufhämmern. Das ist ja meistens dann doch eher der Weg, wie es ganz schnell dann gar nicht mehr geht. Und ich bin zumindest im Alltag jetzt nach 3 Tagen eigentlich wieder schmerzfrei. Das ist ja schon mal ein okayes Zeichen. Wir haben jetzt trotzdem gesagt, wir wollten es jetzt nicht übers Knie brechen, sofort wieder läuferisch zu testen, sondern das werden wir am Wochenende wohl machen müssen. Aber ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe es dir die Woche ja schon mal geschrieben, wo ich wieder mal auf dem Rad saß, wo ich dachte, was ist eigentlich los, verdammt nochmal, die letzte Zeit? Ich weiß, ich kann es nicht verstehen, warum gerade so dermaßen der Wurm drin ist. Macht nicht so viel Spaß gerade. Ist aktuell wirklich so ein Kampf gegen Windmühlen und man hat nicht so das Gefühl, was ja im Sport sonst so befriedigend ist, wenn man an seiner Form arbeitet. Man merkt ja, okay, an dem einen Tag, wie soll ich sagen, haust dein Körper hier in Boden rein sozusagen und in 2 Tagen später merkst du, wow, Laufen fühlt sich extrem geil an, das geht ja in die richtige Richtung. Den Eindruck habe ich aktuell wirklich eher sehr begrenzt, weil man eher damit beschäftigt ist, so alle Gliedmaßen beieinander zu halten, ohne komplett auseinanderzufallen. Und das Paradoxe ist, und da habe ich wirklich, also weil ich Jan überproportional viel gesehen habe, nicht, dass ich ein Problem habe, Jan zu sehen, im Gegenteil, ich freue mich natürlich immer, ihn zu sehen, ist ein guter Kerl, aber es ist übermäßig viel für meinen Geschmack aktuell und da haben wir auch nochmal kurz rekapituliert, was ich eigentlich letztes Jahr für einen kranken Scheiß trainieren konnte, mit eigentlich gar keinen Problemen und jetzt beim Laufen lernen hast du gefühlt jeden Tag eine andere Stelle, wo du denkst, was ist hier eigentlich gerade los, ich wusste gar nicht, dass man da Probleme haben kann.
Ja, die Ungeduld treibt ja nicht nur Leistungssportler, ja. Wobei ich ja tatsächlich auch sagen muss, ihr habt ja sehr viel vernünftige Entscheidungen im Prinzip getroffen, ja, in diesem Dreiklang zwischen dem Doc, Jan und dir. Das ist ja jetzt nicht, dass man denkt, okay, wie wir Normalläufer das ja machen würden, ach, ich guck mal. Ja, und dann 3 Wochen lang, ich guck mal und dann geht gar nichts mehr, ja. Aber immer mal wieder gucken gehen, ja. Das ist ja eher der unvernünftige Ansatz, ja, sondern das war ja schon bewusst und bedacht und mit Optionen und mit einer klaren Herangehensweise. Es ist jetzt vielleicht ja auch nicht ganz verwunderlich, dass ja auch dein Bewegungsmuster wahrscheinlich nicht ganz einheitlich war. Das hatte Jan ja in der Folge, die wir mit ihm aufgezeichnet haben, ja auch schon gesagt, dass es nicht nur ein Bewegungsmuster war, sondern dass er ja optisch schon einen Unterschied in der Stärke der Muskulatur festgestellt hat.
Die rechte Wade ist atrophiert, genau. Das haben wir tatsächlich sogar in der kurzen Zeit feststellen
müssen. Also dünner geworden, ja, für alle, die da nicht so firm sind in den Terminologien, genau. Ja, einfach weniger Muskulatur. So, das führt natürlich, das kann man sich ja relativ leicht vorstellen, zu einer anderen Laufökonomie, ja, um es mal abstrakt zu formulieren, ja. Also man läuft einfach anders. So, das muss der Körper ausgleichen, das wird der Körper ausgleichen. Und Schmerz ist leider ein Schutzmechanismus des Körpers, ja, vor Überlastung. Also ja, eine sehr vernünftige Einrichtung, eine sehr, sehr kluge Einrichtung unseres Körpers. Aber niemand möchte diese klugen Einrichtungen also, haben, ne? Weil zu klug ist einfach auch blöd.
Die Sache ist ja eigentlich relativ simpel. Wenn es nicht am 11.04. einen Marathon geben würde und später im Jahr Olympische Spiele, dann wäre der Sachverhalt aktuell total simpel. Dann würde man einfach sagen, in diesem Reha-Prozess sind wir noch nicht so weit. Das spiegelt uns der Körper ja wieder. Wir gehen mal 2 Schritte zurück, nutzen vielleicht noch mal ein bisschen mehr Zeit auf dem Rad und im Kraftraum und dann versuchen wir wieder weiter daran anzuknüpfen. 25 Kilometer am Stück zu laufen ist ja per se schon mal nicht so schlecht gewesen. Nur der Punkt ist, und das ist das, was ich vorher mit den Zwängen erzählen wollte oder verdeutlichen wollte, dadurch, dass wir aktuell sowieso sehr wenig Chancen haben, in einem Rennen starten zu können, auch als Profis sind das ja bei uns wirklich die Ausnahmen, hat man natürlich wenig Auswahl und einen zeitlichen Rahmen, der mehr als ambitioniert ist. Wie gesagt, gäbe es keinen Marathon oder keinen Notenmarathon im Frühjahr laufen zu müssen, eigentlich, also laufen zu müssen im Bezug drauf, wenn man sich noch dafür qualifizieren will, dann würde wahrscheinlich, wäre der vernünftige Schritt zu diesem Zeitpunkt vermutlich der zu sagen, wir brauchen mehr Zeit, um eine volle Belastungsfähigkeit der rechten Wade wiederherstellen zu können. Besser wäre es, wir würden da nochmal Schwerpunkte anders setzen im Training, aber ein Marathon, auch bei allem Alternativtraining und was man da parallel machen kann, lässt sich ohne Lauftraining halt leider nun mal nicht ganz, zumindest nicht in den Sphären, die für uns Profis notwendig sind, nicht so absolvieren. Und das ist momentan so, glaube ich, das, was halt diese Woche auch so anstrengend gemacht hat, diese verschiedenen Abwägungen und den Austausch mit verschiedenen Stellen. Und jeder muss natürlich dann auch seine, gibt ja auch, da habe ich ja auch ein großes Privileg, muss man ja sagen, das hast du ja schon auch schon angedeutet. Ich habe ja das große Privileg, dass sehr viel fähige, sagen wir mal, medizinische Leute um mich rum sind, die ja auch viel mit Sportern und Profisportern arbeiten, die ja auch die grundsätzlichen Zusammenhänge da nachvollziehen können. Das macht den Austausch trotzdem nicht immer leichter, weil, ja, die natürlich eigentlich wissen, besser wäre vielleicht nicht jetzt so weiter zu agieren. Andererseits wissen sie aber natürlich auch, ja, bei den Sportlern ist halt nun mal, sind halt gesetzte Daten irgendwo vorhanden. Aber ja, wir müssen mal gucken, wie das jetzt weitergeht. Ich habe, weißt du, zu was ich übergegangen bin? Das hatten wir, glaube ich, in unserem, wann haben wir geschrieben? Dienstag haben wir, glaube ich, geschrieben, auch rauskristallisiert. ich mache mir gar nicht so viel Gedanken mehr über, was nächste Woche ist, sondern ich gucke einfach mal, was morgen ist. Das klingt jetzt sehr unorthodox für eine leistungssportliche Herangehensweise, weil normalerweise plant man ja gefühlt Monate im Voraus. Aber da ich gar nicht weiß, wie sich mein Körper morgen aktuell anfühlt, macht es für mich noch nicht so viel Sinn, über 2 Wochen nachzudenken.
Also auf jeden Fall macht es einen ja erstmal ein bisschen freier, ne? Dass man sich nicht martert, was ist jetzt nächste Woche und diese Einheit und jene Einheit, sondern dass man einfach mal die Sonne aufgehen lässt und dann einfach mal schaut, ja, was jetzt Tango ist und wo stehe ich, wo steht mein Körper und so weiter, ist ja auch wieder jeden Tag anders. Vielleicht sogar ein Touch mehr insgesamt von so einer Herangehensweise hilft, glaube ich, einem eher, sagen wir mal, preußisch orientierten Ansatz, den wir als Deutsche ja sehr, sehr gerne verfolgen, da ein bisschen Gelassenheit dran zu bringen. Ja, das kann sicher helfen. Bis zu einem bestimmten Punkt natürlich auch nur, das ist ja auch klar, ja, weil ein paar Parameter müssen schon stimmen. Ja, also du musst schon ein paar Watt auf dem Rad treten können, damit du einen gescheiten Marathon laufen willst. Ja, das ist auch klar. Ja, also absolut, du bist ja inzwischen schon echt ein Freak auf dem Rad geworden, ja. Wobei, ich glaube, bei euch war ja auch gutes Wetter oder ist gutes Wetter. Hier ist es ja so, man muss ja jetzt Rad fahren, weil es ist ja frühlingshaft, es ist immer noch Februar, es ist eigentlich crazy, aber es ist ja jetzt hier seit 4-5 Tagen jeden Tag blauer Himmel und mindestens 13-14 Grad, heute noch mehr. Ja, da kann man natürlich auch laufen, klar, da kann man sehr gut laufen, aber da kann man auch echt richtig toll Radfahren, also draußen Radfahren. Ne? Bist du immer noch auf dem Balkon?
Ja, bei mir Setup ist immer noch auf dem Balkon. Ich hatte jetzt, das habe ich noch nicht überlegt, ob ich wirklich das Rad nehme und rauszugehen, weil
da sind andere gefahren, mach das lieber nicht.
Ich wollte gerade sagen, bei meiner Glückssträhne der letzten Monate, muss ich sagen,
umgefahren oder sonst irgendwas,
versuche ich, mein Schicksal nicht noch weiter herauszufordern, weil ich weiß nicht, was es noch in petto hält. Aktuell versuche ich da eine gewisse Risikominimierung zu betreiben.
Ja, das ist wahrscheinlich besser so, ja. Wir hatten ja auch einen kurzen Austausch, was die Schuhwahl angeht. Was das Thema angeht, da kommen wir gleich dann zu unserem Special Guest mit einem, muss man ja sagen, international doch durchaus schon ambitionierten 15-Meter-Läufer eigentlich. Bob Bertemes heißt er, ne? Bertemes, Entschuldigung. Bob Bertemes, der uns vor allen Dingen aber ja, was das Nerdwissen über Schuhe angeht, total überzeugt hat. Und da erhoffen wir uns gleich noch eine Menge Input. Wird auf jeden Fall ein sehr spannendes Gespräch. Und nebenbei ist er ein echter Instagram-Star. Das hat auch mit freizügigen Aufnahmen, aber mehr dazu später. Was wollte ich sagen? Ich wollte sagen, ja, mit der Schuhwahl auf dem Rad hatten wir uns ja auch beschäftigt, ja, weil du gesagt hast, ja, die Radschuhe, die sind natürlich schon ein bisschen hart und das drückt dann wieder auf meine Ferse und so weiter. Ja, tatsächlich ist das natürlich auch immer so eine Problematik, die man gerne haben kann. Also wenn man Probleme mit den Füßen hat, dann können so Radschuhe auch ganz schön nerven. Noch schlimmer ist, wenn man zum Beispiel Blasen oder sowas da drin hat. Das ist gar nicht lustig. Plus, die sind natürlich, wir werden ja das Thema Carbon nachher auch noch behandeln. Radschuhe sind ja in sich so steif und fest und hart, das ist jetzt auch nicht nur Fußgymnastik, sondern das ist halt auch durchaus ein Stress. Ja, was hast du jetzt gemacht? In Adiletten oder was?
Adiletten ist der neue Style, sieht extrem geil aus, aber
Adiletten bin ich draußen erstmal gefahren. Erstmal Adiletten mit weißen Socken natürlich, ne?
Ey, das sowieso, das habe ich den letzten Sommer sowieso schon gerockt. Da wird man in Regensburg vielleicht ein bisschen komisch angeschaut, in Berlin ganz normal, aber
so, da wirst du gefragt, wenn du was anders.
Also genau, wir hatten ja uns darüber unterhalten. Ich habe tatsächlich bei dem Rad, wie gesagt, ich bin jetzt nicht der Rad-Nerd, das Rad ist bestimmt schon 10-12 Jahre alt. Ich habe nur Klickpedale und da ist natürlich die Auflagefläche jetzt per se mal nicht so hoch für normale Schuhe, weil das ja nur so ein kleines Ding ist. Aber du meintest, dass das ja geht und das werden wir jetzt auch probieren. Ich war nur gestern noch beim Jan in der Praxis, da war ich sehr früh, wo noch keine anderen Patienten da waren. Einer der Vorteile, wenn man den Praxisbesitzer kennt, dass man einfach so sehr früher Morgenstunde, also ich bin gestern um 5:30 aufgestanden, damit ich in der Praxis war, bevor irgendjemand anders da drin war. Und dann konnte ich da eben ungestört noch auf den deren quasi Home-Trainer oder wie man das auch nennt, gehen sozusagen, wo wir die Schlaufen haben. Also damit kannst du dann, hast ja auch einen vernünftigen Halt im Pedal sozusagen, konnte aber halt normale Laufschuhe anziehen. Das ist der Vorteil bei den Adidas-Schuhen, ist ja zumindest der, dass die ja Boah, das muss ich aufpassen. Zumindest alle Modelle, die ich so gängig laufe, haben ja diese ausgekerbte Fersenkappe. Die funktionieren ja so, dass bei Adidas das eher so seitlich angelegt ist, sodass du trotzdem einen optimalen Fersenhalt im Schuh hast, aber nicht mehr diese klassische harte Fersenkappe, weil ja doch auch manche eben, bei mir ist es jetzt auch eine Premiere. Ich wusste nicht, dass man mit 33 noch so viele, ich sag jetzt mal, Verletzungspremieren haben kann, aber ich hatte noch nie mit der Ferse, davor ja auch nie mit einer Muskelverletzung Probleme. Aber da ist das natürlich schon wesentlich angenehmer, dass das hinten sehr weich einfach ist. Und genau, deswegen war ich da, aber ich werde das ansonsten auf der Rolle jetzt mal probieren. Da meintest du ja, dass das bei dir mit deinem normalen Adios, glaube ich, auch vernünftig.
Ja, also ich habe das halt auch lange gemacht, weil ich die Radschuhe einfach nicht da drauf gemacht habe. Ich habe allerdings Körbchen dann gehabt. Also das ist natürlich eine etwas andere Festigkeit. Aber man kann durchaus auch mit normalen Laufschuhen, die eine halbwegs feste Sohle haben, also die dürfen nicht so eine ganz weiche Sohle haben, ja, dann oder auch keine stark gedämpfte Sohle. Das ist dann halt blöd von der Übertragung halt einfach. Aber für das, was du machst, ist das sicher absolut machbar, das mit einem relativ flachen Laufschuh zu absolvieren, damit du dich nicht da in die Dinger reinpressen kannst. Ja, plus, du hast ja immer noch den Nachteil, wenn du dich mit den Klickpedalen festmachst, du bewegst den Fuß ja nicht mehr, ne? Weil der dann halt fest ist. Ja, also das ist auch ein kleiner Nachteil, den man dabei hat. Für die Kraftübertragung und so weiter ist das alles richtig. Aber im Training muss man das jetzt ja nicht machen, wenn man da entsprechende Schmerzen bekommt. Ja. Das ist ja schon mal klar. Auf der anderen Seite, du hast ja auch ein neues YouTube-Video gelauncht. Also ich muss sagen, im Krafttraining hast du Fortschritte gemacht, oder?
Ich habe schon spaßeshalber mit Felix gesprochen, meinem guten Kumpel, habe ich schon gesagt, du pass auf, wenn jetzt alle Stricke reißen und die Laufkarriere hier den Bach runtergeht, dann machen wir hier demnächst YouTube Fitness Transformation. Das war mal so ein Jahres-Special, was kann man aus einem Marathonläufer in einem Jahr machen? Und da gibt's einen Fun-Fact, das ist natürlich jetzt ein Spaß, aber ein Fun-Fact dazu ist, du kennst doch bestimmt noch Ryan Hall.
Ja, klar. Mhm.
Also der war ja ein exzellenter Marathonläufer, US-Amerikaner. Ich glaube, inoffiziellen Marathonrekord hat er, glaube ich, gehabt, weil der ist mal in Boston 204 gelaufen, 204 hoch.
In Boston wegen Gefälle der Strecke keine offizielle Weltrekordstrecke.
Genau, also extrem krasses Rennen gewesen. Das war noch vor der ganzen Carbon-Thematik, wo wir nachher dazu kommen. Also der hatte, glaube ich, sehr, sehr dünne Essex-Flats an, wenn ich mich da recht erinnere. Das war ich auch echt verrückt. Und der ist ein richtig großer Typ. Ich glaube, der ist größer als ich und gefühlt aber auch noch dünner. Also der sah ja zu seinen Hochzeiten, auch als er den Halbmarathon-Rekord, der ist, glaube ich, noch immer noch aktuell, der US-Halbmarathon-Rekord gelaufen ist. Der ist ja ein Hauch von nichts gewesen. Also wirklich, ich weiß gar nicht, wie man so dünn sein konnte. Aber der hat leider vor ein paar Jahren seine Karriere beenden müssen. Der hatte dann doch irgendwie chronische, das habe ich mal verfolgt, da gab es einen ausführlichen Artikel dazu, das fand ich auch spannend, dass da wohl auch, das war mir gar nicht bewusst, es gibt Studien, dass teilweise exzessives Ausdauertraining irgendwie, bei ihm war das scheinbar so, dass es diagnostiziert worden, ihn so ausgelaugt hat, dass das sich auch wirklich messbar bemerkbar gemacht hat, zum Beispiel niedrigere Testosteronlevel etc. bekommen hat, weil der so ausgebrannt und sich halt, na klar, der hat natürlich auch wirklich, glaube ich, das Letzte aus seinem Körper rausgepresst, dass er gesagt hat, er kann nicht mehr trainieren wie früher, er ist gar nicht in der Lage, irgendwie die gleichen Einheiten zu machen, weil er sich so erschöpft fühlt auch. Und da hat ihm ein Arzt wohl empfohlen, als Ausgleich, das ist ja, glaube ich, wissenschaftlich bewiesen, dass Krafttraining die Testosteronproduktion anregt. Und dann hat er das halt nicht nur seine Karriere beendet und gesagt, er macht zweimal die Woche Krafttraining, sondern irgendwie hat er eine komplett verrückte Passion für Krafttraining entwickelt. Und das kann man sich nicht vorstellen. Also alle von euch, die jetzt Ryan Hall nicht kennen, ihr könnt ihn gerne mal googeln. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir Laufbilder von ihm finden.
Ja.
Aber ich habe ihn, also nach einem Jahr hat er irgendwann mal wieder auf Instagram was gepostet. Das ist eine krasse Maschine geworden, der Typ. Das ist so ein Bär. Das kann man sich gar nicht vorstellen.
Du meinst Tim Wiese des Laufens oder was?
Tim Wiese des Laufens sozusagen. Und jetzt pass auf, ich habe den nicht nur online getroffen, sondern ich habe den sogar in Frankfurt beim Marathon wieder vor 2-3 Jahren mal live gesehen. Und zwar in dem Zimmer, wo Christoph Kopp immer drin sitzt, also im Wettkampfbüro, weil er seine Frau jetzt ja auch so coacht. Und Sarah Hall ist ja auch aktuell relativ gut unterwegs, muss man ja sagen, auch international. War beim London Marathon ja letzten Oktober 2. Und das, also Ryan Hall, der ist fast durch die Tür durchgekommen. Also das ist wirklich, fand ich extrem beeindruckend. Also das hat mir schon auch einen gewissen, ja, auch einen Respekt abgenötigt. Ich hätte nicht gedacht, dass man so einen vorgeprägten Körper, sag ich jetzt mal, also er hat sicherlich auch eine Veranlagung gehabt, dass er wahrscheinlich einigermaßen schlank daherkommt, so umbauen kann. Und das ist ja auch faszinierend, dass der menschliche Körper so formbar ist, je nachdem, wie du ihn halt auch forderst. Also kannst du auf Instagram gibt es auf jeden Fall Fotos von ihm. Und ich glaube auch Bilder, wo er in seinem Homegym in der Garage das Ding auseinandernimmt. So. Also das ist ja irre.
Also auf jeden Fall muss man ein bisschen aufpassen, dass man nicht an den falschen Ryan Hall gerät, weil es gibt halt auch einen Martial-Arts-Kämpfer. Ja.
Das ist er nicht.
Da habe ich gerade nur gelesen, der musste seinen Kampf absagen, weil er leider verletzt ist. Ja, also auch da gibt's okay. Probleme. Aber Ryan Hall sieht jetzt tatsächlich eher aus wie, sagen wir mal, Guido Kretschmer zu seinen fitten Zeiten oder wie Raimund Harmsdorf, wer den noch kennt, der Typ, der meine Kartoffel zerquetscht hat mit der bloßen Hand, also eine ungekochte Kartoffel. Und sagen wir mal so, gut trainierte Oberschenkel, ja, macht aber noch Laufvideos, Laufen am Strand. Ja, also, aber ja. Der sieht ein bisschen komisch aus, weil das sieht schon eher nach Pumper, der jetzt am Strand irgendwie rumläuft, aus. Also schon, ja. Schon crazy.
Ja. Aber hast du mal, also du hast jetzt ja, ich weiß nicht, wie viele Fotos doch auf seinem Instagram-Account, da gibt es noch dieses Foto.
Ja, wo er sehr, sehr dünn ist. Ja, sehr, sehr, sehr dünn.
Zu seinen Boston-Zeiten sah er aus. Und wenn du jetzt so ein Foto anguckst, hier, wo er gerade so einen Klimmzug macht, das ist der da hängt. Was hat denn der für ein...
Ja, nun, das, also ne, Drogen wirken auch bei diesen Sportarten sehr, sehr gut. Ja, der macht...
Krassen Oberkörper.
Der macht auch ganz schlimme Kraftübungen mit...
Hier, Kniebeugen. Siehst du, wie es die Stange durchbiegt? Das ist eine normale 20 Kilo olympische Stahlhantelstange.
Ja, wobei man muss ja immer aufpassen, das kann sich natürlich biegen. Was der da jetzt auch immer macht, ist noch eine andere Frage. Plus, die Hanteln können natürlich auch leer sein. Ne? Also die müssen nicht gefüllt sein. Also ne, solche Sachen. Aber er hat eine Transformation hinter sich und wir haben jetzt festgestellt, dass Philipp Flieger eine Passion hat für Krafttraining, die noch geweckt werden musste und jetzt geweckt ist. Ja, das heißt, du züchtest jetzt einen Bizeps oder was hast du vor?
Da kann ich viel züchten, da wird nicht viel passieren wahrscheinlich. Nee, kurz zurück, zu ernsteren Phase. Es ist schon so, dass wir da jetzt vermehrt wieder arbeiten im Krafttrainingsbereich. Natürlich versucht man, an Schwächen zu arbeiten und wie als Sportler, wie man das ja immer so sieht, man sieht ja da immer die Challenge auch darin. Also es ist ja dann auch spannend, wenn man natürlich da auch einen Trainer hat, in dem Fall bei mir der gute Mucki, der Name ist Programm. Der Mucki sieht auch so aus, wie sein Spitzname ist, ne? Der hat auch Kraft und das ist ja immer das Schöne, dass die einem ja auch Dinge vormachen, da wo man vielleicht dann denkt, na, wie soll die Übung gehen? Aber es ist halt immer schlecht, wenn derjenige es halt wirklich machen kann, dann ist es wohl menschenmöglich. Und klar, wenn das am Anfang nicht so klappt, dann ist natürlich auch da der Ehrgeiz geweckt, dass man diese Übungen dann irgendwie doch hinbekommt. Das Schlimme ist nur, das ist meine Erfahrung immer gewesen bei den Trainingstherapeuten, die Jan hat, früher auch beim Janni, der das früher gemacht hat, da gibt's halt kein Endlevel. Das Problem ist, selbst wenn du immer irgendwann denkst, okay, ich habe 3 Wochen gebraucht, jetzt kriege ich mal ein vernünftiges Set mit der Variation auf einem Patsy-Ball, mit dem Band und keine Ahnung hin, es gibt immer noch so ein Upgrade, was die sich einfallen lassen, wo sie sagen, okay, entweder wird das Gewicht mehr oder wir bauen hier noch irgendein Band ein oder ich stehe nebendran und keine Ahnung, rüttel an dir rum, da kannst du halt nie gewinnen. Das ist halt langfristig schon das, was man akzeptieren muss. Es geht halt immer noch krasser einfach.
Ja gut, das gehört leider dazu, ne? Aber du, was soll ich sagen? Ja, ich habe einfach versucht, mir eine Hose anzuziehen und habe mir da so in den Rücken reingeschossen. Ja.
Hexenschuss?
Ja, so ähnlich halt, ja. Also das ist eine, ich wollte schon fast sagen, Kriegsverletzung, also eine ganz alte Geschichte, wegen der ich tatsächlich ausgemustert worden bin, also so lange ist das schon.
Okay.
Hat man normalerweise durch Gymnastik und Krafttraining im Griff, ja, aber was macht man dann schon mal gerne? Keine Gymnastik und kein Krafttraining, ne? Genau.
Kann ich verstehen.
Hast du schon mal gehört, ne? Und tatsächlich war ich letzten, wann war denn das? Am Freitag, nee, am Samstag war ich laufen, ne? Nach dem Job, weißt du, zu viel gesessen und so, ja, laufen, alles gut. Hat sich dann auch total toll angefühlt, weil dann doch noch mal raus, war ja super Wetter am Wochenende schon und dann ein Stündchen gelaufen, alles cool. Und dann nächsten Tag wieder gesessen und dann wieder viel Auto gefahren und am Montag hat es dann Patsch gemacht, ja. Und dann
unterer oder oberer
Rücken? Unterer Rücken, ne? Aber so, dass ich dann schon auch schlecht schlafen konnte und solche Geschichten, ja, also alles dabei. Und ich dann immer so, wunderbar, Mittwochmorgen, ich habe einen Physiotermin, perfekt, ja. Alles klar.
In Leverkusen wahrscheinlich.
Genau, wieder. In Leverkusen, ne, natürlich geguckt und alles klar, Termin um 12, komm um 12 dahin. Ja, Herr Scholt, Ihr Termin war um 11, wo waren Sie denn? Und ich so, nein, bitte nicht heute. Ja.
Ach,
und Gott, was soll ich sagen? Sie hatten Gnade mit mir und ich konnte dann gestern Abend um 7 nochmal da aufschneisen. Ja, und dann hat sich einer noch eine Stunde lang meines Rückens angenommen und es ist heute sehr, sehr viel besser.
Was hat er gesagt? Notschlachtung oder?
Nee, es ist noch Hoffnung.
Es ist noch
Hoffnung, okay, sehr gut. Ein bisschen Hoffnung ist noch, ne? Ja, okay. Danach war es schon echt substanziell echt besser. Und diese Altherrengymnastik morgens und abends muss man schon auch regelmäßig machen. Ja,
hat er wieder Salz in die Wunde gestreut und gesagt.
Ist leider so, ne? Ist leider so, muss man machen. Und jetzt habe ich das schon mal gemacht, ne, gestern und heute, und es ist schon besser. Leider ist natürlich auch das Sitzen auf dem Fahrrad. Ja, ich war heute noch direkt, bevor wir uns hier verabredet hatten, 2 Stunden auf dem Rad. Das ist natürlich auch so eine Geschichte, wo du halt alles verkürzt, weil du in dieser zusammengeklappten Position hockst. Ja, plus den Rücken natürlich auch in einer nicht ganz idealen Form. Ja, das heißt, wenn man vom Rad runter ist, ja, so Radfahrer gehen ja so immer so ein bisschen steif, ne? Das ist halt eine Folge des Radfahrens eigentlich. Ja, also das sieht immer so ein bisschen spackig aus, aber das ist halt, weil der Rücken dann einfach verspannt und verzogen ist, ne? Deshalb, wenn du jetzt mehr Rad fährst, denk dran, dass du deinen Rücken schön mobilisierst nachher, ja, weil sonst geht's wieder in den Oberschenkel und das will man ja alles nicht.
Eieieiei.
Das ist, ja, liebe Leute zu Hause, ja. Jetzt unterhalten sich hier schon 2 über ihre Gebrechen.
Älter werden ist einfach
das,
schlecht.
Das erinnert mich so, als ich so als Kind bei meiner Oma bei den Geburtstagen war. Ja, da saß immer so eine ganze Batterie Großtanten rum. Ja, die wurden ins Wohnzimmer gesetzt und kriegten dann Kaffee und Kuchen vorgesetzt und die haben sich darin überboten, wer kränker ist. Ne, also wer die schlimmeren Wehwehchen hat, ja, und ich habe immer gedacht, ey, was redet ihr da? Ja, und jetzt sind wir schon so weit hier. Nur meine Herren, ey, das kann auch nicht unser Ernst sein.
Echt, Katastrophe.
Ja. Ich würde sagen, an der Stelle bringen wir mal ein bisschen Licht ins Leben und ein bisschen jetzt mal den internationalen Touch hier in unseren Podcast rein.
Ja. In unserer Marathon-Folge übrigens, Ralf, weißt du, welche Folge wir da haben?
42.
Heute ist 42.
Gut, kurzes Gedenken an Marathon. Ja, ich werde es nie machen. Du willst es unbedingt. Ja.
Hallo, ich dachte, Medoc haben wir schon fast ausgemacht, oder?
Ja. Das machen wir auch. Das ist okay. Das ist ja mehr Wandern. Das ist ja Weinwanderung, ist das. Aber jetzt wollen wir uns mal mit dem Bob befassen, ja, der nicht nur ein ambitionierter Läufer ist, sondern ein echter Auskenner und ein Instagram-Star. Und das nicht nur in seiner Heimat, aber dazu hören wir jetzt mehr. Und erweitern uns ins europäische Ausland. Bling, bling, bling. Ja, ist uns natürlich, wie wir am Anfang ja schon gesagt haben, eine große Ehre, dass wir uns heute quasi ja zum ersten Mal international bewegen. Und zwar gleich in eine Laufszene, die bei vielen vielleicht gar nicht so präsent ist, aber die ja immer wieder nicht nur sehr, sehr gute Läufer hervorbringt, sondern ich bin jetzt mal gespannt, Bob. Erstmal herzlich willkommen in der Bestzeit. Wie anders die Szene in Luxemburg, wo du ja zu Hause bist, wie die in Deutschland ist, ja, weil es gibt ja eine Menge grenzüberschreitender Aktivitäten, Läufe, wie auch immer. Aber erklär erstmal, was passiert in Luxemburg im Laufbereich, was vielleicht in Deutschland anders ist oder nicht passiert.
Ja, hallo erstmal. Vielen Dank für die Einladung. Ja, ich glaube, die luxemburgische Laufwelt wird sich nicht so sehr von der deutschen unterscheiden. Natürlich ist das hier alles ein bisschen kleiner. Trotzdem finde ich, dass wir auch mit unserem Marathon, der durch unsere Hauptstadt geht, einen recht großen für luxemburgische Verhältnisse natürlich Marathon haben. Aber ansonsten sehe ich da keine riesigen Unterschiede zu der deutschen Laufszene.
Ich weiß gar nicht, Philipp, bist du schon mal in Luxemburg gestartet?
Tatsächlich nicht. Ich habe aber schon ein oder zweimal von besagter Veranstaltung, die Bob uns hier gerade genannt hat, eine Einladung bekommen. Ich glaube, damals wäre es, glaube ich, eher darum gegangen, ob ich da bei dem Halbmarathon mitlaufe. Der findet, glaube ich, im Rahmen des Events auch statt. Ich glaube, das ist ein großes Event. Dann gibt es Halbmarathon und Marathon. Das ist, wenn ich mich nicht täusche, eher im Sommer oder Frühjahr, Mai oder Juni, hätte ich gesagt. Und das hat leider immer deshalb nicht so gut geklappt, weil man im Frühjahr kurz zuvor noch einen Marathon gelaufen ist und dann irgendwie halt gerade erst so ein bisschen wieder dabei war, seine Fitness zu suchen. Aber ich habe das natürlich verfolgt. Ich habe es, glaube ich, auch auf Instagram abonniert. Ich glaube, es ist, ich glaube, ING ist der Sponsor, glaube ich, ne? Irgendwas genau, ING genau. Luxemburg Marathon. Ich weiß nicht genau, wie es heißt. Aber die Bilder sehen immer sehr, sehr, sehr cool aus. Und ich glaube, es ist ein. Ist es ein Abendrennen oder Nachtrennen oder so?
Ja, genau, auch? Ist ein Abendrennen. Also der Start, also es ist genau wie du gesagt hast, der Start fällt immer so im Mai. Mhm. Das heißt, ja, die letzten, ja, letztes Jahr gab es natürlich kein Event, aber die Jahre davor war es dann schon mal ordentlich heiß, was dann noch okay ist, weil es trotzdem in die Abendstunden reingeht. Aber es ist halt super cool fürs Publikum. Es ist ein Riesenfest immer. Also die Strecke ist auch jetzt, Luxemburg-Stadt ist ziemlich hügelig, deshalb ist die Strecke auch nicht super, super schnell, vor allem die vom Marathon. Aber ja, es ist ein Riesenvolksfest und ja, die Stimmung ist wirklich mega und das ist auch das, was die Leute dann zu schätzen wissen. Aber ja, es ist ein bisschen schwer durch die den Zeitpunkt und auch natürlich die Streckenverhältnisse richtig Top-Läufer, vor allem auch europäische Top-Läufer, dazu zu überreden, bei uns zu starten. Aber für so einen Volkslauf ist wirklich, glaube ich, top.
Also Philipp, da bin ich dir schon ein Rennen voraus. Ja, weil,
du bist schon gelaufen, Ralf?
Beim Triathlon gehört Laufen dazu. Das weißt du noch nicht, ja, aber das ist so. zu Deutsch, ich durfte da schon mal einen Halbmarathon rennen, aber auf einer ganz schnellen Strecke. Ja, also man darf ja einzig verwechseln. Schnell laufen und schnell Strecke. Ja, weil das eine hat mit dem anderen primär mal nichts zu tun. Ja, weil das Blöde bei einer Halb-Ironman-Veranstaltung ist das ja in Luxemburg. Das ist immer so ein bisschen wechseln. Ne? Es gibt, glaube ich, auch mal eine Langdistanz. Ja, aber als ich da war vor anderthalb Jahren, also im Sommer 2019, jetzt muss man sich ja immer konzentrieren, wann es denn jetzt gewesen ist, weil man ja so dieses eine Jahr einfach schon mal rausgeixt hat.
Kann man direkt streichen, so, ja.
Genau, da war das eine Halb-Ironman-Veranstaltung, dann also mit Halbmarathon hinten raus. Mein Problem, ich hatte relativ Gas gegeben beim Radfahren und das ist eben auch hügelig, ja. Weil das ist wunderschön, ja, die Grenzregion da zu Deutschland, aber eben hügelig. Und dann habe ich nach 8 Kilometern so furchtbare Schmerzen gekriegt, also muskuläre Schmerzen. Das war nur halblustig, ehrlich gesagt. Ja, aber die Veranstaltung ist ganz toll. Wobei ich tatsächlich, glaube ich, fast mehr, ich weiß es gar nicht mehr ganz genau, wie ist denn das nochmal? Also man schwimmt auf jeden Fall in der Mosel, das ist Deutschland.
Genau. Ja, ja, und, ist halt Grenzfluss, ne?
Ist Grenzfluss, genau. Dann fährt man Rad, sowohl Teile in Deutschland als auch in Luxemburg, als auch in Frankreich. Ja,
und woran merkt man das? Das weiß ich nicht sicher.
Ja, das weiß ich aber sicher. Ja, weil ich habe das Grenzzeichen gesehen. Ich habe mal kurz den Kopf gehoben, war das Grenzzeichen. Ja. Und woran erkennt man sofort, dass man in Frankreich ist?
Das merkt man an den Straßenverhältnissen. Ne? Das kenne ich auch.
Danke schön, dass du das sagst. Danke, dass du das sagst. Ja, da geht es sofort dahin. Ja, sofort ruppiger Asphalt und nicht schön viele Schlaglöcher. Weil der Norden Frankreichs, ja, sagen wir mal, so eine Region ist, die ganz stark belächelt wird und auch wirklich ein bisschen vernachlässigt wird, so im Gesamtverständnis der Franzosen. Okay. Und du fährst über die Grenze drüber und es ist sofort, fängt es an zu rappeln. Das ist wirklich crazy. Ja, aber danke, Bob, dass du das gesagt hast, weil sonst hätte ich das nochmal angemerkt.
Ja, nee, ich kenne das auch selbst vom Radfahren ein bisschen, wenn man da, also an der Mosel entlang, da ist ja super flach und da rollt es richtig gut. Aber wenn man dann die Landesgrenze passiert, dann rollt es dann nicht mehr gerade so gut, ne, wegen den bisschen üppigeren Straßenverhältnissen.
Ja, genau. Und die Laufstrecke ist total simpel, geht halt unten wirklich an der Mosel-Uferstraße einfach rauf und runter. Ja, 7 Kilometer, dreimal. Eigentlich eine ganz tolle Strecke, vor allen Dingen eben auch für Zuschauer, weil man kann halt die Läufer sehr, sehr oft sehen. Ja, da kommt halt Return vom von der Radstrecke und dann eben die drei Runden da unten an der Mosel. Es ist eine ganz, ganz tolle Veranstaltung. Letztes Jahr ja leider logischerweise auch ausgefallen. Aber ich glaube, da bin ich auch nicht das letzte Mal gewesen. Nur das mit dem Halbmarathonrennen, wenn ich das noch irgendwie verhindern könnte, aber es geht, glaube ich, nicht. Ne? Muss man machen.
Ja, die Strecke ist super, super anspruchsvoll am Rad und dann halt super flach beim Laufen. Aber es gibt auch auf gleicher Strecke gibt es immer Ende September, ist auch vom ING, der ist Hauptsponsor, gibt es auch ein super, super schnelles Halbmarathonrennen. Also für, ja, da würde ich sagen, für die Elite-Läufer ist es halt super interessant. Da wurde auch schon gewonnen unter der Stunde. Ja, und aber für halt die ja, die Breite ist es nicht so interessant, weil es wirklich 10,5 Kilometer dahin, 10,5 Kilometer zurück. Es ist mental vielleicht nicht super, aber es ist halt, ich glaube, es gibt 6 oder 7 Höhenmeter auf der ganzen Strecke. Ne? Das ist halt super okay, interessant für das Schnellrennen. Ne?
Aber auf der Strecke hat man dann ja mindestens 3 oder 4 Weingüter. Ja, also die kann man dann ja schon mal auswendig lernen und überlegen, wo man dann den Weißwein holen geht. Ja, weil das ist natürlich eine sehr, sehr gute Gegend, was Weißweine angeht. Ja, ja, gibt's manchmal bei, muss man auch auf die andere Seite rüberschwimmen. Da wird es auch nicht schlechter.
Ja, ja, also es gibt sogar, wenn ich ein bisschen Werbung dafür machen kann, wenn bei der Anmeldung, bei den Gebühren dabei, ist auch eine Flasche dabei. Das heißt, da kann man auch ein bisschen was mit
ich
nach Hause nehmen.
Ich bin schon dabei. Also bei mir direkt Einladung können Sie schon rüberschicken.
Da haben wir schon mal einen entscheidenden Unterschied zu den Laufveranstaltungen in Deutschland. Savoir Vivre wird schon mal groß geschrieben. Ja, also,
ne? Absolut. Da kriegst du vielleicht einen Müsli-Riegel in deinem Starterbeutel. Aber das war es dann auch im besten Falle.
Also. Da greifst du gleich zu deiner Tasse und ich möchte gar nicht wissen, was drin ist. Ja.
Nur ein Kaffee tatsächlich.
Ja, du kannst ja jetzt viel behaupten, das ist ja klar. Ja, ich weiß nicht, wie weit du jetzt schon bist, ja, dass du jetzt so frustriert bist und schon nach 12 Uhr zum Alkohol übergegangen bist.
So weit ist noch nicht ganz, aber. Nein, was ich noch kurz einschieben wollte, ist, natürlich habe ich in der Vergangenheit, das haben wir hier, glaube ich, noch gar nicht thematisiert, weil es sich noch nicht ergeben hatte, aber natürlich auch schon das Vergnügen gehabt, so muss man sagen, ja, mit dem einen oder anderen luxemburgischen Athleten oder auch Athletin schon trainieren zu dürfen. Der eine, den ich jetzt als erstes nenne, der hat seine Karriere schon beendet, leider schon vor einigen Jahren, meine ich. Der war aber, und das wissen, glaube ich, auch nicht so viele Leute, nicht nur Medaillengewinner bei Europameisterschaften, sondern der hat tatsächlich mal ein Jahr in Regensburg gelebt und
Jetzt bin ich gespannt. Ich glaube, ich weiß es, aber ich bin gespannt.
Mit meiner Trainingsgruppe hier in Regensburg trainiert. Das war, wann war das? Das ist auch schon lange her, aber ich glaube so 2009 hätte ich jetzt mal gesagt oder so um den Dreh, doch 2009 hätte ich gesagt war das, als er da
ja,
war.
Ja, könnte hinkommen. 2008
schon. Oder 2008 vielleicht auch. David Fiegen.
Genau.
Also der hat nach wie vor wurde nach wie vor von seinem Vater trainiert, aber hatte, glaube ich, wenn ich das so richtig in Erinnerung hatte, zumindest damals in Luxemburg, glaube ich, keine richtige Trainingsgruppe oder Trainingspartner mehr oder wollte einfach nochmal woanders ein bisschen neue Impulse sich auch anschauen. Also auf jeden Fall hat er tatsächlich hier dann auch ein Jahr oder anderthalb Jahre, so ungefähr, hätte ich gesagt, gelebt, aber auch immer damals dann leider schon immer wieder auch Verletzungsprobleme und sowas auch leider gehabt. Ich weiß gar nicht mehr, ob er danach nochmal so richtig dann nochmal durchstarten konnte. Ich glaube, das war schon gegen Ende seiner Karriere.
Ja, war
Karriere,
schon gegen
so,
Ende seiner
ich,
Karriere also, und ich glaube, da wollte er auch nochmal einen neuen Reiz setzen, um dann ein bisschen die Location zu ändern, was ja auch immer interessant ist. Ja, natürlich, das Problem ein bisschen hier in Luxemburg ist, eine große Lauf-Community im Elite-Bereich zu finden. Das ist halt glaube ich, schon in Deutschland leichter. Er hat dann ein bisschen auch versucht, was auch gut funktioniert hat. Also ich glaube, seine Erfolge geben ihm recht. Hat er
ich glaube, 800 Meter 1,44 oder?
Ja, 1,44,8, ja, genau. Und Vize-Europameister ist er gewesen.
Genau. Ja. Wobei man darüber ja streiten kann, wenn ich mich recht erinnere. Also ich glaube, ich habe das Rennen, diese Endphase des Rennens noch einigermaßen im Kopf. Und ich habe das Rennen damals gesehen, als ich ihn noch nicht so gut kannte, wie wir uns ja dann später kennengelernt haben. Ist nicht der Gewinner, wer war das jetzt gleich? Der Gewinner war das ein Spanier?
Wer
war
denn
das? Ah, das war der Holländer. Ist der nicht auf der Innenbahn irgendwie, also nicht auf der Innenbahn, auf dem, also im Innenfeld auf der Wiese irgendwie, hat er noch überholt und ist dann nicht disqualifiziert worden? Das habe ich im Nachgang nicht so ganz verstanden, weil eigentlich ist das, was man von klein auf lernt, da gibt's ja als Läufer nicht so viel zu beachten. Bei 800 Meter vielleicht noch die Kurvenvorgabe im Startbereich sozusagen, aber ansonsten ist einfach nur, alles links von Bahn 1 ist verboten und der Rest ist eigentlich in Ordnung. Aber das habe ich nicht so ganz verstanden, muss ich sagen.
Ja, also natürlich als Luxemburger würde ich sagen, er ist der verdiente Europameister. Holländer hat halt einen Weg genommen, der eigentlich vom Regelwerk untersagt ist. Es gab keinen Protest. Zu der Zeit war David, glaube ich, 18 oder 19. Das
ganz
heißt,
jung, ja.
Super, super jung noch. Und man hat natürlich gehofft und auch geglaubt, dass die große Karriere noch bevorsteht. Leider ist das jetzt sein größter Erfolg gewesen. Es ist halt so, wie es ist, aber im Herzen hier in Luxemburg ist er auch sowieso Europameister gewesen zu dem Zeitpunkt. Aber ich kann mich auch super gut erinnern, als ich da als kleines Kind vorm Fernseher saß, und das ist sicher ein Moment, der mich auch mit geprägt hat in meiner sportlichen Laufbahn, ne?
Ja.
Also an der Stelle fallen mir natürlich zwei wichtige Dinge ein, nämlich Meister der Herzen ist eine schöne Geschichte. Ja, ich bin Schalke-Fan, habe das erleben müssen, aber es bleibt doch eine bittere Note. Ja, also so eine bittere Note bleibt das schon irgendwie. Vor allen Dingen, wenn du am Anfang deiner Karriere bist, ja, und dann in der Nachschau siehst, dass das eigentlich so ein Kick hätte sein können, der dich ja dann halt auch in eine andere Sphäre bringt, was Preisgelder und so weiter angeht, ob du dann jemals besser geworden wärst oder nicht, ist eine ganz andere Frage, logischerweise, ja.
Kurzer Einschub noch, und zwar meinerseits, die zwei anderen Athleten, die kennt Bob bestimmt auch, weil ich weiß jetzt nicht, er hat ja selber gesagt, die Elite-Szene in Luxemburg ist halb, man kennt sich wahrscheinlich, ist halbwegs überschaubar. Das ist wieder eine der klassischen Geschichten, was wir auch schon im Podcast mal hatten. Wo treffen sich die Leute und wo trainieren alle zusammen? Ganz unabhängig davon, wer woher kommt, das ist halt meistens in Kenia der Fall, wo halt dann zu gewissen Jahreszeiten, ja meistens in dieser Jahreszeit, Januar, Februar rum, gefühlt halb Europa in einem kleinen Dorf ist. Und da habe ich, jetzt muss ich gucken, ob ich es richtig ausspreche. Er hat gesagt, sagt einfach Charles, aber ich glaube, richtig heißt er eigentlich Charles, oder? Charles Greten?
Genau.
Ich versuche mir schon das Luxemburgische anzugewöhnen, aber er hat zu allen gesagt, wo er sich vorgestellt hat, wenn es irgendwie in Skandinavien war oder so, sagt einfach Charles, das ist in Ordnung.
Ist ein bisschen, ist typisch luxemburgischer Name, aber international Aussprache
schwieriger.
Ist ein bisschen schwieriger.
Und der, wenn ich das, also den habe ich 2019 in Kenia im Januar kennengelernt, auch ein sehr sympathischer junger Mann auf jeden Fall, wir haben uns eigentlich sehr gut verstanden und der hat jetzt, glaube ich, auch eine richtige, muss man mal so deutlich sagen, richtig beschissene Zeit hinter sich, glaube ich, jetzt so, ich würde mal sagen, anderthalb Jahre fast. Also ich habe das halt auf Instagram so ein bisschen verfolgt, so bleibt man ja meistens in Kontakt. Ich glaube, er war sehr lange verletzt an der Achillessehne.
Ja, also er war sehr, sehr lange verletzt, hatte große Achillessehnen-Schwierigkeiten, hat
jetzt
aber
in der Halle
super hart auch weiter trainiert und hat sein Alternativtraining bilderbuchmäßig durchgezogen. Ein Riesenhut ab für die Motivation, die er dafür aufgebracht hat. Ich habe das natürlich alles super gut mitgekriegt, weil er doch ein guter Freund auch von mir ist und nah an mir dran ist. Und ja, jetzt diese Hallensaison ist er super, super gut gelaufen, jetzt sein Comeback gegeben. Und ich glaube, er ist jetzt in den Top 15 in Europa für die Halleneuropameisterschaft, die in 10 Tagen ansteht. Und da sieht super
ist
gut aus.
Ist er nicht sogar...
All das Training hat sich bezahlt.
Ich habe noch gelesen, aber vielleicht habe ich das irgendwie falsch gelesen. Ich weiß nicht, welche Zeit das war. Er ist ja, glaube ich, mehrere 1500er gerannt. Aber ein Meeting war doch bei euch auch in Luxemburg jetzt vor kurzem. Und da ist er doch eine 3:38 gelaufen, glaube ich.
Ja, 3:38 for the win. Er hat das Rennen da gewonnen. Das Rennen wurde für ihn konzipiert. Und in dem gleichen Rennen bin ich da halt auch Europameisterschaftsnorm gelaufen, was dann halt super cool war für uns.
Das heißt, ihr fahrt jetzt zusammen nach Torun?
Nach Torun. Ja,
Respekt,
genau.
Das ist ja schon mal, würde ich mal sagen, ein Ausrufezeichen. Da muss ich kurz mal einen Ralf abgeben. Das ist natürlich jetzt ein schwarzer Fleck auf meiner weißen Weste. Wie viele deutsche Männer haben wir gerade über 1500, die qualifiziert sind? Haben wir zwei?
Ich glaube so.
Ja,
du hast Du hast tatsächlich die Nominierungsliste noch nicht gesehen, die heute, am Donnerstagnachmittag bei der Aufzeichnung, die hat heute Nachmittag rauskam. Maxi Torwart hat zwar die Norm, ist aber nicht qualifiziert, weil es ging um die deutschen Meisterschaften. Richtig. Tatsächlich sind drei nominiert. Ja, ich glaube fünf oder sechs hatten sogar die Norm. Karl Bebendorf hast du genannt, eigentlich ja Hindernisläufer, der gerne auch auf die 1500 ausweicht. Dann hilf mir Probst, Vorname.
Marius, ja gut, genau, Marius,
der hat ja gewonnen Probst, am Wochenende. Wieder einen sehr mutigen Lauf bei den deutschen Meisterschaften gemacht, Humio Tesfaye. Der hatte auch die Norm vorher schon, weil er ist ja international irgendwo gelaufen und bei den deutschen Meisterschaften mit einem sehr mutigen Antritt. Die drei sind jeweils nominiert und starten. Gesa.
Und ich glaube, dann hat Marvin Heinrich noch die Zeit
bei den Deutschen
erreicht,
dann nicht.
Halt, weil es auf drei Leute.
Ja. Und bei den Frauen macht Gesa Krause ja, nachdem sie gestern, also am Mittwoch, nochmal in Madrid gelaufen ist, jetzt auch noch Toron. Also, das ist ein fettes Programm, was sie da macht, ja.
Zwei Rennen die Woche gefühlt.
Absolut, ja. Ich weiß nicht, nach der Logik müsste sie am Wochenende eigentlich auch nochmal laufen irgendwo. Ne?
Also ja, sonst, nicht, dass man abfällt, sonst, dann die Spannung.
Genau, sonst bricht da die Formkurve irgendwann zusammen. Warum haben wir überhaupt Kontakt mit dir aufgenommen, Bob? Weil du uns natürlich zurechtgewiesen hast, dass wir zwar eine Idee haben von Laufschuhen, aber keine Ahnung. Ja, also um das mal ganz klar zu sagen, weil wir ja sehr viel diskutiert haben, was ist eigentlich gerade die Regel, wo wird eigentlich was verwendet und so weiter. Und dann hat uns endlich mal jemand tatsächlich erklärt, was gerade Tango ist auf dem internationalen Schuhmarkt. Ja, und vor allen Dingen in der Perspektive, wohin geht eigentlich die Reise, was vor allen Dingen Carbon-Dämpfung etc. angeht. Was ist sinnvoll, was ist nicht sinnvoll, können wir jetzt gleich nochmal diskutieren. Aber Bob, bring uns mal auf den Stand. Wann hat das angefangen mit dem Carbon? Weil du bist ein Auskenner-Nerd, was Schuhe angeht. Und wo ist im Moment die Szene? Und dann natürlich, was trägst du selber?
Ich interessiere mich schon super lange für Schuhe und das hat mich immer begeistert. Also am Anfang war das natürlich ein bisschen optisch, was halt gut aussieht so. Anschließend
da bin ich auch vorne. Bin ich auch vorne. Die passen meist nicht, aber also, egal.
Das ist bei mir auch noch immer noch super wichtig. Also das ist ein Aspekt, der auch immer noch bei mir super wichtig ist. Aber also das ist halt in dieser Zeit, jetzt wird es wieder richtig diskutiert, weil es jetzt irgendwie in den Spikes-Bereich geht, wo da super viel diskutiert wurde. Vor zwei Jahren hat es ein bisschen angefangen mit den Straßenschuhen, aber eigentlich mit den Straßenschuhen, es wird immer gesagt, Carbon hier, Carbon da. Das Interessante ist halt, Mitte der 90er Jahre wurden die ersten Carbon-Schuhe produziert, damals von der Marke Reebok, die jetzt nicht mehr so bekannt ist im Laufsport. Das ist dann irgendwann verschwunden, war halt nicht mehr so präsent. Dann hat, wenn ich richtig informiert bin, die Marke Zoot, ich weiß nicht, ob das ein Begriff ist.
Kenne ich eher aus dem Triathlon-Bereich so.
Genau, ist auch aus dem Triathlon, kommt auch aus dem Triathlon-Bereich, weil die spezielle Ansprüche hatten, falls die halt, als die vom Rad kamen, wollten die sich irgendwie, es ist ja dann, Ralf wird das bestimmt kennen, Philipp glaube ich ein bisschen weniger, wenn man vom Rad runtersteigt und dann die ersten Kilometer, das fühlt sich halt super komisch an, um da zu laufen. Und die haben da ein bisschen die Technologie, die jetzt auch Adidas benutzt, mit einem Carbon, einfach nur einen Strang, der vorne zur dicken Zehe geht. Und die Triathleten haben einen super guten Feedback da gegeben, dass die sich damit frischer fühlen. Vor allem auf den ersten Kilometern. Das ist aber auch wieder ein bisschen untergegangen. Und Nike hat das halt dann wieder aufgegriffen, sogar zu Beginn in Spikes, weil die haben das bisschen von der, was halt super interessant ist und super, finde ich, super cool ist. Die haben ein bisschen so für die Olympiade 2012 den Oscar Pistorius für den da ein bisschen zu highlighten, auch bei den Paralympischen Spielen, die ja auch ein super Erfolg da waren. Und die haben ja die Prothesen vor allem aus Carbon gehabt. Und Nike hat sich dann die Frage gestellt, hey, wie können wir das vielleicht auch in Spikes integrieren? Und das haben die dann da gemacht. Und 2012 gab es dann auch die ersten Carbon-Spikes. Und daraufhin ist das dann eben wieder auf die Schuhe, auf die Straßenschuhe übergekommen, dass das interessant auch da wäre wieder. Aber ich glaube auch, ja, was die Entwicklung halt zeigt, dass es nicht unbedingt die Carbonplatte im Schuh selbst nur das ist, sondern vor allem, wie die auch jetzt gebogen wurde und das im Zusammenhang mit dem neuartigen Foam, also dem Schaum des Schuhs, wie die beiden sich super gut ergänzen. Und ja, Nike war da halt der Vorreiter, aber ich glaube, mittlerweile haben einige und ich glaube auch super konkurrenzfähige Marken auch was super Interessantes auf dem Markt, wobei ich auch einiges schon habe probieren können, aber leider noch nicht alles. Aber es ist eine super interessante Entwicklung, die ich aber nicht aufs Carbon zurückführen würde, sondern eher jetzt in den letzten 3-4 Jahren auf den Schaum, weil das ist eigentlich das, was wirklich neu ist. Die Carbon-Sohle, ich glaube, Haile Gebrselassies erster Weltrekord 2000, ich glaube, das war 8, wo er in Berlin den ersten Weltrekord gelaufen ist. Das war zum Beispiel auch in einem Schuh, wo Carbon drin verarbeitet war. Also das heißt, das ist eigentlich nichts Neues. Es ist halt die Komponente Schaum, die jetzt noch dazu kommt. Was halt, glaube ich, ich glaube schon, dass es einen Unterschied macht. Also es ist ja in der Debatte, ob es wirklich einen Unterschied macht. Also ich glaube, Philipp kann da sicher bestätigen, dass das Laufgefühl ein ganz anderes ist.
Ja.
Ob es dich unbedingt schneller macht, ja, ich persönlich wag's zu bezweifeln. Was für mich ein großer Unterschied macht, ist halt, und das ist sogar in meinem Bereich, und ich trainiere nicht für Marathon, aber ich glaube, Philipp wird da mehr dazu sagen können, dass man sich halt wirklich frischer fühlt, dass man nach so einer harten, langen Einheit auf den Beinen, wo man viele Schläge auch gekriegt hat, dass man sich vielleicht am Tag danach noch schlecht fühlt, aber 2 Tage danach dann schon mal besser fühlt und dass die Regeneration halt durch den großen Abpralleffekt des doch großen Schaums viel besser ist und dass man viel schneller wieder intensiver trainieren kann und durch das bessere Training dann natürlich auch bessere Resultate erzielen kann.
Also das kann ich voll und ganz unterstützen oder bestätigen. Also zumindest, und da muss man natürlich auch unterscheiden, da komme ich gleich nochmal mit einer Frage drauf zurück. Bei mir beschränkt sich natürlich mein Erfahrungshorizont ausschließlich logischerweise auf Adidas-Modelle. Und da mussten wir sicherlich ein bisschen länger warten als andere Marken, sage ich jetzt mal, um ein konkurrenzfähiges Modell zu haben. Es gab auch schon relativ früh den Adizero Pro, wo sie das ja versucht haben. Ich glaube, die ersten Prototypen gab es ja schon im Herbst 2019 so. Das war aber, fand ich jetzt vom Laufgefühl, der Schuh ist nicht schlecht, das ist ein solider Flat, sage ich jetzt mal, aber er ist jetzt nicht so Next Level im Vergleich zu einem ganz normalen Adios, sage ich jetzt mal. Also da hatte ich jetzt nicht das Gefühl, dass das jetzt der große Meilenstein ist. Das kam für mich ja wirklich erst mit dem, wo ich den weißen, den ersten Colorway da mal bekommen habe im Mai letzten Jahres oder Juni zum Testen mit dem Adios Pro. Und das lag auf jeden Fall daran, und das ist der Hauptunterschied, den du ja auch schon hervorgehoben hast, ist die Dicke der Sohle, also des Schaums. Und das ist, glaube ich, tatsächlich der Knackpunkt. Also du hast das ganz gut, das haben wir in der damaligen Folge nicht so gut rausgebracht. Man redet natürlich landläufig immer nur von Carbon-Schuhen, weil logischerweise entweder eine Carbon-Platte oder Stäbe, in dem Fall bei Adidas oder was auch immer, Carbon-Elemente integriert sind, und man, weiß ich nicht, im allgemeinen Talk darüber ist das dann immer so nur aufs Carbon abgehoben, aber das ist jetzt natürlich auch eine reine Marathonsicht, aber genau da, finde ich, macht es den Hauptunterschied, dass der Schaum deine Muskulatur ein bisschen schont. Also dadurch, dass du mehr Dämpfungsmaterial hast, ist der Aufschlag oder das Auftreten auf Asphalt weniger hart, als wenn es jetzt früher so ein Adios war mit einer Sohle von ein paar Millimetern so gefühlt oder ein Takumi Zen oder sowas. Das ist natürlich bei kürzeren Läufen nicht so entscheidend. Also ich glaube, je kürzer es ist, desto, würde ich fast sagen, weniger krass ist der Effekt eigentlich, weil du kannst natürlich auch 3 Kilometer, 5 Kilometer, kannst du, das rennen wir sonst früher immer mit ganz normalen Spikes, sind wir das ja früher oder ich zumindest früher auf der Bahn gelaufen, da war noch kein Carbon drin oder irgendwas und konntest das auch schnell laufen. Und je länger es aber wird, bei einem Marathon ist es schon so, dass halt jenseits von Kilometer 30 natürlich dieser wiederholende Schritt und dieses auf dem Asphalt, das zerstört einfach schon sehr krass Muskulatur irgendwann. Und irgendwann bist du dann vielleicht auch so eingeschränkt oder angezählt, dass du nicht mehr so deinen normalen Schritt laufen kannst. Und da hatte ich schon den Eindruck, dass dieses mehr an Dämpfung auf jeden Fall hilft, dass man sich hinten raus spritziger fühlt oder im Training nach so sehr harten, langen Einheiten sich sehr viel besser erholt, also schneller erholt. Meistens ist es wirklich so, dass du am nächsten Tag das schon natürlich noch ein bisschen merkst, aber vielleicht auch einfach die allgemeine Erschöpfung oder Müdigkeit. Aber muskulär ist es überhaupt nicht zu vergleichen, wenn ich irgendwelche 30 Kilometer, 40 Kilometer Läufe mit einem normalen alten Adios gemacht habe zu einem Adios Pro jetzt. Also das ist einfach ein eklatanter Unterschied. Das Problem in der Vergangenheit war ja immer nur, aus meiner Sicht, aber bin auch gespannt, was du dazu sagst. Das Ding ist natürlich, je mehr Dämpfung du in den Schuh baust, desto komfortabler ist er zu laufen, aber desto mehr Energie schluckt er natürlich. Das heißt, das waren halt nicht die Schuhe, mit denen du per se schnell gelaufen bist, weil natürlich sehr viel deiner Energie einfach verpufft sozusagen. Und so haben sie es jetzt geschafft, natürlich mit den Carbon-Elementen und auch teilweise dem Vorbiegen des der Sohle ja auch, also weiß jetzt, ich kann da auch nur für den Adios Pro sprechen, aber man fällt ja schon auf den Schuh und er schiebt dich ja eigentlich schon so auf den Vorfuß und ja, in dem Moment hilft ja die Carbonfeder oder die Carbonstäbe, den Abdruck oder die Kraft nach vorne wieder zu transportieren. Und ich glaube, das ist so das Geheimnis ist diese Symbiose aus einerseits dem Dämpfungsmaterial und andererseits dem Carbon, was trotzdem hilft, deine Energie bestmöglich so auf die Straße zu bringen. Und ich bin jetzt gespannt auf zwei Dinge. Und zwar zwei Dinge. Eine Frage ist erstmal, hast du einen Ausrüstervertrag?
Nein.
Okay, das tut mir leid für dich, aber das ist für unsere Folge jetzt sehr interessant,
weil
du kannst jetzt wahrscheinlich über sehr, sehr viele Modelle sprechen, die du wahrscheinlich schon getestet hast. Das kann ich zum Beispiel gar nicht. Und dann wäre die Frage, ob du da so ein kleines Wrap-up mal geben kannst, welche Modelle du schon gelaufen bist. Also da fallen mir natürlich jetzt viele ein. Es gibt denen natürlich die Klassiker von Nike, logischerweise. Es gibt aber auch Saucony, der heißt Endorphin Pro, der, recht beliebt ist. Ja. Es gibt den Carbon X von Hoka und so weiter. Und dann noch meine Frage, wie da so dein Feeling dazu ist von den Modellen, aber auch, da du ja, ich würde jetzt mal sagen, primär bist du ja schon Bahnläufer, oder? Also würdest du sagen, das ist schon dein Schwerpunkt auf jeden Fall. Ich meine, deine stärkste Zeit, wo ich jetzt hier auch gerade mal nachgeguckt habe, ist auf jeden Fall die 15 Meter Zeit. Ich meine, da sind wir auf dem, also heute nicht mehr, heute könnte ich keine 3,43 mehr laufen, aber da sind wir auf dem gleichen Level. Das bin ich zumindest, als ich jung war, bin ich das auch mal gelaufen. Und da hatte ich, damals war das weit weg von irgendwelchen Carbon-Diskussionen, ne? Also ich meine, das war wahrscheinlich bei mir vor 8 oder 10 Jahren. Und mit Spikes ist sowas ja früher, fand ich, eigentlich nicht diskutiert worden, egal ob ich, also selbst vor meiner Adidas-Zeit hatte ich mal 2 Jahre Nike, das war damals der erste, da gab es noch den Eldoret und den Miler und danach gab es dann den Victory und den Matumbo, ich weiß nicht, ob es die heute noch gibt überhaupt.
Ja, gibt's noch alles, ja.
Das waren ja einfach ganz normale Spikes, so wie man sich das vorstellt und da hast du ja nie drüber nachgedacht, ob du jetzt ein dickeres, weil die Diskussion gab's ja auch, deswegen wurden die Schuhe ja teilweise für die Bahn irgendwann jetzt auch wieder verboten. Da war ja einfach klar, die direkte und bestmögliche Kraftübertragung, die ist einfach der Schlüssel und vielleicht bei 10.000. Vielleicht hat man da mal drüber nachgedacht, ob da vielleicht mehr Dämpfung helfen kann in Form, dass deine Waden ein bisschen geschonter sind. Andererseits, wenn ich mich mal überlege, Mo Farah früher, ich glaube, der ist die 10.000 bei den großen Rennen, ist der im Victory gelaufen. Der ist nicht mehr im Matumbo gerannt, glaube ich. Also mit dem direktesten Spike, den es ja eigentlich von Nike damals gab. Also bin ich gespannt, wie so deine Einschätzungen dazu sind.
Ja, also erstmal, ja, natürlich, für mich ist das ein Vorteil, dass ich so gesehen frei bin, was die Schuhwahl angeht. Das ist halt, ja, momentan super interessant, weil ich ein bisschen mich überall reintasten kann. Was noch interessanter ist, aufgrund meines doch größeren Following auf Instagram sind einige Marken doch interessiert, eine Produktplatzierung bei mir zu machen. Das heißt, ich kriege auch einiges zugesendet, was dann auch natürlich super toll ist zum Testen. Ich habe einen Unterstützer, einen lokalen Laufshop, wo ich dann auch mal hier und da was testen kann, was auch super toll ist. Und also man muss sagen, es gibt schon Unterschiede zwischen den Schuhen. Ich habe natürlich auch meine Favoriten, aber es ist so, also den Adidas, den habe ich noch nicht getestet, der ist aber unterwegs. Das heißt, da könnte ich in 3-4 Wochen wahrscheinlich mehr dazu sagen.
Bin ich sehr gespannt, ja. Okay.
Ich habe, was cool ist irgendwie, es gibt keinen Schuh, den ich sag, das ist der beste Schuh Punkt, fertig.
Also das hätten ja viele früher von Nike gesagt. Also das, ich weiß noch, dass bevor Adidas jetzt mit dem Schuh rauskam, und da gab es ja auch schon andere Modelle von Saucony, von Hoka, wenn ich da mit irgendwelchen Leuten im Trainingslager gesprochen habe, da hätte nie irgendeiner, der, sagen wir mal, die freie Auswahl hatte, hätte was anderes wie Nike angefasst. Und im Triathlon hast du es teilweise ja auch gesehen. Und da habe ich mir damals zwar auch schon gedacht, kann das sein, dass die so viel besser sind als alles andere, was die sonstige Industrie gerade versucht rauszubringen? Aber ja, also ich bin gespannt.
It's all in your head, wenn ich da ganz kurz eingreifen darf, ja. Erstmal ist es ja eine Nummer, die im Kopf stattfindet. Ja, weil wenn du hörst, das sind die Schuhe, die du unbedingt haben musst. Ja, damit geht's schon los. Ja. So, mit welchen Schuhen bin ich zum Beispiel in Luxemburg gelaufen? Richtig. Mit den Nikes natürlich. Ja. So, dann bleibt ja am Ende immer noch, wie bist du dann tatsächlich damit zurechtgekommen? Ja, also ich hatte zum Beispiel ja in diesem Lauf ein Schmerzerlebnis. Das verbinde ich natürlich jetzt im Kopf halt auch mit dem Laufen mit den Schuhen. Mhm. Ja, das heißt, das hat jetzt erstmal physiologisch oder von der reinen Energieübertragung überhaupt nichts damit zu tun, welche Schuhe ich jetzt anhabe, sondern erstmal ist es ja eine Ahnung, ein Vorgefühl und der feste Glauben daran, dieser Schuh ist schneller. Ja, so dann herauszufinden, dass es tatsächlich eine Verbesserung ist für mich jetzt als jemand, der dann 5,45 im Schnitt gelaufen ist. Ja, das ist ja nochmal was ganz anderes, als wenn man schnell läuft. Ja, das ist ja eine weitere Komponente. Ab welcher Geschwindigkeit ist denn wirklich diese Verbesserung zu erwarten oder überhaupt nachvollziehbar? Denn je langsamer ich laufe, umso schwieriger wird das sicher, da einen Unterschied zwischen Schuhen überhaupt darzustellen. Mhm. Oder man braucht halt sehr große Gruppen. Ja, das ist in den USA vor anderthalb Jahren oder vor 2 Jahren ja gemacht worden. Bei sehr großen Gruppen, und da waren eben deutlich die Nike-Schuhe im Vergleich zu traditionellen anderen Schuhen erfolgreicher, ja, also auch über unterschiedliche Leistungsklassen hinweg. Aber im Prinzip ist das ja erstmal diese Nummer, ja, alle laufen geil mit dem Schuh, ja, also was machen Triathleten? Also Triathleten sowieso, weil die ja in der Hinsicht ein bisschen bestuster sind, sagen wir mal, ne, kaufen sich den Schuh. Ne, weil die anderen laufen ja schneller damit. Also will ich den haben. Ja? Wenn es ein geiles Laufrad gibt, dann will man das geile Laufrad haben. Ja? Und dann haben wir ja noch einen anderen Punkt. Ja? Teuer, ne? Teuer und nicht sehr haltbar, was halt die insgesamt Laufleistung des Schuhs angeht. Darüber muss man dann natürlich, wenn man im Amateurbereich unterwegs ist, auch noch nachdenken. Aber wie, Bob, sind deine Erfahrungen mit den Nikes und den Folgemodellen von logischerweise?
Ja, also das ist auch ein wichtiger Aspekt, also die Geschwindigkeit. Ich sag für, wenn ich langsamer laufe, mag ich vielleicht den einen Schuh mehr als den anderen. Also zum Beispiel jetzt den ganz neuen von Nike, den Alphafly, den habe ich jetzt noch nicht so lange, aber in dem mag ich zum Beispiel nicht wirklich so 240er Pace mit dem Schuh zu laufen, das fühlt sich nicht mehr so gut an. In dem Nike Next Percent geht das, obwohl ich das ja, wenn ich 240er Pace laufe, mache ich das auf der Bahn. Mhm. Und dann ist irgendwo das traditionelle Obermaterial des Schuhs, ist dann halt irgendwie komisch. Und wenn man da in die Kurven läuft, dann hat man irgendwie so das Gefühl, dass man vielleicht, das Fußgelenk rüberrollen könnte oder so. Man hat, die Stabilität fehlt einem da ein bisschen. Das ist dann halt super komisch. Da ist dann der Saucony Endorphin Pro, den trage ich super gerne auf der Bahn. Das ist eigentlich auf der Bahn den Schuh, den ich da am liebsten mag, weil der halt auch ein traditionelleres Obermaterial hat und man da das Gefühl hat, man ist stabiler und das gibt einem mehr Halt, was ich dann da mag. Den Hyperion Elite von Brooks, der ist super interessant, wenn ich Geschichten auf so zwischen 3,20 und 3,30 laufe. Und ja, ansonsten, ja, also ich switch da halt immer ein bisschen so durch den Schuhen durch. Und alles, was so U-Turns sind und so, da sind die Nikes in meinen Augen schlecht.
Das kann ich aber, also ich will jetzt nicht hier irgendwie sagen, dass, um Gottes Willen, ich muss natürlich hier meinen Sponsor natürlich gut repräsentieren, aber das ist, glaube ich, ein generelles Thema, so kann man das, glaube ich, sagen. Ich glaube, bei allen Modellen, unabhängig, ob das ein Nike ist oder der Adidas, der aktuelle, oder von Saucony, alle, die natürlich einen hohen Aufbau haben, also das ist ja auch leicht zu erklären, ne? Also wo du hoch auf einer hohen Sohle stehst, diese Schuhe sind jetzt nicht konzipiert für irgendwie enge Straßenläufe durch eine Altstadt, am besten über Kopfsteinpflaster, wo viele Kehrtwendungen sind, oder klassische U-Turns, sage ich jetzt mal. Die sind, glaube ich, natürlich von der Denke her und von der Machart natürlich schon konzipiert für große City-Läufe, ne?
Ja.
Genau, wo du dann einfach über drei oder über vierspurige Straßen quer, also drüber schneiden kannst und die Kurven groß sind, ne? Wo du jetzt nicht eng laufen musst. Dafür sind die Schuhe nämlich tatsächlich nicht gemacht, und da habe ich auch, glaube ich, hängt schon auch eine gewisse Sturzhäufigkeit zusammen, die man zum Beispiel, fand ich, bemerkenswert gesehen hat bei der Halbmarathon-WM in Polen letzten Oktober. Ne? Da hatten wir, glaube ich, sogar drüber gesprochen, Ralf, wenn ich mich recht erinnere.
Ja, also das war sehr, sehr auffällig. Gut, es war teilweise auch in Gruppen, wo eine gewisse Hektik ist, ja, und natürlich auch aufgrund der Geschwindigkeit dann, wenn du dann halt eine Richtungsänderung hast oder einen Tisch, ne, das war, glaube ich, ja bei dir in Valencia eher noch ein Thema, dieses reingekreuze aus Gruppen dann in Richtung der Versorgungstische. Ich habe noch eine ganz andere Frage. Erstens, wie läuft man überhaupt 2,40 auf der Bahn? Ja? Und zweitens, warum denn so schnell auf der Bahn und dann nicht mit Spikes? Ja, weil das würde ich jetzt ehrlich gesagt nicht verstehen, warum du auf der Bahn dann trotzdem noch mit Turnschuhen läufst, anstatt da mit Spikes zu laufen. Oder hat das irgendwie eine Verletzungshistorie, dass du das nicht machst?
Ja, also nicht unbedingt direkt eine Verletzungshistorie, also auch schon. Also ich habe ein bisschen Probleme mit meinem Schlammbeutel am rechten Fuß. Mhm. Und da ist mehr Dämpfung natürlich auch super angenehm. Aber im Grunde, also wie ich funktioniere, ist, umso weniger Spikes man anhat, umso besser. Also das ist wirklich, Spikes ist so, ja.
Spikes
so,
killen. Also das, langfristig betrachtet.
Genau, das ist immer so eine Sache. Also ich mache auch, wenn ich ein richtig intensives Training habe, dann habe ich schon dafür, ziehe ich dafür Spikes an. Aber ich sag jetzt zum Beispiel, wenn ich nach einem längeren Lauf, was wir gerne machen, das ist dann nachher ein paar Steigerungen, die ich dann auch gegebenenfalls vielleicht auf der Bahn mache, und dafür ziehe ich dann nicht besonders Spikes an, sondern ziehe dann eher so einen Schuh an, mit dem sich schnell laufen trotzdem noch gut anfühlt, aber ich mir halt einen geringeren Verletzungsrisiko aussetze. Und das ist dann der Grund dafür. Also natürlich, wenn es ein spezifischer Bahntraining ist, dann werden da schon die Spikes angezogen. Aber ich versuche, die Spikes so groß, ja, so viel wie möglich im Rucksack zu lassen und gegebenenfalls bei 3-4 spezifischen Einheiten vor den Rennen auf der Bahn einzusetzen und dann eben im Rennen selbst. Aber ansonsten, das ist auch ein super Vorteil von den neuen Schuhen jetzt. Man kann trotzdem viel machen, ohne Spikes anzuziehen. Ne?
Also, liebe Laufgemeinde, wir halten fest, 2,40 auf 1000 Meter, darüber reden wir hier, nicht über 600 oder 700 oder 800 Meter, sondern 2,40 über 1000 Meter ist kein spezifisches Training, sondern extensives Intervalltraining. Was läuft denn sonst? 2,20 oder 2,25 oder was ist los?
Das muss man natürlich erklären. Seine Bestzeit über 1500 ist natürlich 3,43. Das muss man jetzt mal kurz umrechnen für die Leute, die jetzt uns zuhören und nicht so einen Bahn-Background haben wie unsere Runde jetzt hier gerade. Da reden wir von, also 3,45, das ist eine einfache Rechnung, 3,45 über 15 Meter bedeutet natürlich 2 Minuten 30 Sekunden auf 1000 Meter als Durchgangszeit. Das heißt, spezifische Programme, würde ich jetzt mal tippen bei Bob, sind natürlich auch 2,30 und auch deutlich schneller, logischerweise, wenn man sich für 15 Meter vorbereitet, weil du wirst sicherlich auch 800er machen in der normalen Saison, wenn es normale Rennen ja wahrscheinlich gibt, auch um sowas vorzubereiten, nehme ich mal an. Und dafür denke ich mir mal schon, also das hast du ja mehr oder weniger schon beantwortet, aber für solche ganz krassen 15 Meter spezifischen Einheiten, das wird wahrscheinlich in den Schuhen trotzdem nicht so gut gehen, nehme ich an. Also wahrscheinlich Spikes schon hilfreich.
Ja, genau, da kommt man nicht dran vorbei. Also da werden Spikes angezogen, aber solche richtig spezifischen Trainingseinheiten, deren gibt's nicht so viele vor einem Rennen. Also es sind 3, 4, 5 vor den ersten Rennen, und dann, wenn die Rennen, dann hat man jede 10 Tage mal sowas auf der Bahn, ne? Beziehungsweise auch vor einem Rennen, was man dann mag, 2, 3 Tage oder sogar am Tag davor, dass man nochmal für 100 Meter bisschen das Laufgefühl für die Spikes zu entwickeln, dass man das da nochmal anzieht. Aber ansonsten sind die Spikes ja, nicht so sehr im Einsatz.
Da wäre es natürlich interessant zu fragen, wie sieht deine Spikes-Wahl aus? Da werden jetzt nicht mehr ganz so viele wahrscheinlich Zuhörer da jetzt vielleicht so dranhängen, aber das interessiert mich jetzt privat, weil da gibt's die Debatte ja auch. Ich meine, dass ich am Wochenende erst wieder bei Let's Run gelesen habe, wo dieser, was war das, Zehntausender, glaube ich, in USA irgendwo als Elite-Rennen konzipiert war. Das sind ja auch ein paar krasse Zeiten gelaufen worden, sowohl bei den Damen als auch bei den Herren. Und auf Let's Run, aber auch auf Twitter gab's ja da doch sagen wir mal, gewissen kontroversen Meinungsaustausch, wo auch einige doch gesagt haben, sie finden es scheiße, dass halt jetzt genau das auf der Bahn, hat ja letztes Jahr schon eigentlich begonnen, aber merkt man jetzt ja noch verstärkter, glaube ich, dass die Zeiten ein bisschen inflationärer werden, wenn man das so sagen kann. Also da wäre jetzt meine Frage, ich habe natürlich mit Spikes seit Jahren eigentlich fast gar nichts mehr am Hut, weil hat sich jetzt wenig ergeben, sag ich mal, dass ich die noch wirklich nutzen muss, aber siehst du das auch so, dass die Entwicklung der Spikes schon dahingehend ist, dass dass die natürlich auch schnelle Zeiten unterstützen? Da kenne ich jetzt eigentlich hauptsächlich momentan eher so die Debatte um den, ich glaube, Dragonfly von Nike. Ich weiß aber nicht, ob es da noch, wahrscheinlich gibt es da von anderen Herstellern vielleicht auch schon was, oder vielleicht ist Nike schon wieder viel weiter und das sind alles noch Prototypen, das weiß ich jetzt nicht, aber siehst du das ähnlich, dass da so eine gewisse, ja, was heißt Zeiteninflation, aber natürlich ist es, man wird so ein bisschen unsensibel für manche Zeiten, die man heute liest, was ich persönlich auch schade finde. Das hat aber bei mir auf der Straße ja schon viel früher angefangen, weil früher hat man manche schnellen Zeiten ein sehr viel höheres Gewicht beigemessen und dadurch, dass jetzt so eine, ich sage jetzt mal, Schwemme gibt, dass es plötzlich so normal wird, dass man solche Zeiten liest, stumpft man so ein bisschen ab. Das ist eigentlich schade. Aber schiebst du das auf das groß veränderte Training, was heutzutage stattfindet, oder schiebst du es schon auch auf eine gewisse Schuhentwicklung, die sich auch in die Spikes reinzieht?
Zur Frage, welchen Schuh ich trage. Ich trage den Nike Zoom X Dragonfly. Da ist aber, ja, in vielen Debatten sieht man auch da wieder, ja, ist Carbon hier und da. Ja, also können Sie sich gerne mal den Schuh kaufen und den aufschneiden und mir die Carbonplatte, die darin sich befindet, zusenden, weil die gibt's nicht.
Okay.
Da ist kein Carbon drin, da ist besagter Schaum wieder drin.
Okay.
Wobei ich aber sagen muss, ehrlich gesagt, da werden sich die Gemüter wahrscheinlich auch trennen, aber ich glaube, dass das wieder einmal nicht zurückzuführen ist auf die Spikes, sondern eher auf den Straßenschuh. Das heißt, dass, dass, ja, weil man so viel und gut darin trainieren kann und auch sich besser regeneriert, dass man da dann
härter trainieren und okay.
Härter trainieren kann und dass sich das dann auch auf die Bahn widerspiegelt. Und ob das so ist oder nicht, das ist natürlich immer super schwer zu beweisen. Also auch, man kann Studien machen, dann liest man die ersten Studien und dann sieht man, wer hat die verfasst. Ja, das war dann Nike selbst. Natürlich machen die damit dann super gut Werbung für ihren Schuh. Ob das dann wirklich so ist oder nicht, das sei mal dahingestellt. Also die Entwicklung ist ganz klar, dass die Zeiten schneller werden. Was ich aber auch glaube und vor allem auch auf der Halbmarathon-Weltmeisterschaft, die ja eigentlich, da waren ja super Ergebnisse zu verfolgen, obwohl die Strecke es vielleicht nicht so, ja, zu erwarten gegeben hat. Was ich aber auch glaube, was ein Faktor ist, der super unterschätzt ist, es gab ewig keine Rennen. Jeder hatte mal wirklich lange Zeit, genau an den Stellen zu arbeiten, wo man arbeiten muss, und war auch natürlich, weil es so wenig Wettkämpfe gab, super heiß da zu laufen. Und das war wirklich voller Fokus seit Monaten nur auf dieses eine Rennen. Und dass dann da Fabelzeiten erzielt werden, wundert mich ehrlich gesagt auch nicht, aber es ist nicht, also ganz sicher ist es auch zurückzuführen auf die neue Schuhe, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Also ich finde es persönlich super gut. Ist ja, wenn wir darüber diskutieren, ob das gut oder schlecht ist und die Leute, die das schlecht finden, da, ja, dann sollten wir vielleicht wieder alle anfangen, barfuß zu laufen. Aber es ist halt der Mensch, es ist Teil der Entwicklung der Menschheit, dass wir immer besser werden. Und das Ziel ist ja auch schneller, weiter, höher. Und das zu beobachten, ist doch super cool. Also ich finde, das, das macht einen Reiz aus. Und auch wenn mal so eine Barriere, ich sage jetzt die 2-Stunden-Barriere auf einem Marathon, die jetzt im Laborversuch bereits geknackt wurde, das, ja, dann fängt auch der mentale Aspekt wieder an. Das ist möglich. Warum soll das nicht gehen? Und Ich meine, das gute Beispiel ist die 4-Minuten-Meile von Sir Roger Bannister. Das wurde gemacht, das wurde von der Wissenschaft gesagt, das sei unmöglich. Ich glaube, in im Folgejahr waren es bereits 5 andere Leute, die das auch geschafft haben. Es ist doch, die Barrieren werden neu gesetzt und natürlich muss man im Kopf dann ein bisschen umdenken, was ist eine Fabelzeit und was ist vielleicht trotzdem noch immer super gut, aber halt nicht mehr so eine Fabelzeit, aber ich würde das nicht alles auf die Schuhe drücken, sondern auch auf, wie man das Training ansteuert und wie alles, ja, also der natürliche Fortschritt des Menschen, was finde ich noch viel schöner ist, als das alles auf die Technologie zu schieben, ne? Also es ist sicher ein Zusammenhang von beidem, aber ich würde das nicht nur darauf erklären lassen.
Ja gut, Philipp, du hast ja im letzten Jahr auch oft gesagt, ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll, und hast dann die Trainingseinheiten, die da standen, die du so ja noch nie gemacht hattest, ich sage nur Special Block, dann eben geschafft, ja, und dich selbst ja in ein anderes Level gehoben und bist Bestzeit gelaufen, trotz einer perfekten Vorbereitung und einer total ausgeruhten Anreise, ja, also nicht logischerweise, ja, also da passieren natürlich schon tatsächlich ja Dinge im Kopf, die einfach eine Einstellung verändern, ja, das ist so, wenn jemand eine bestimmte Grenze geknackt hat, dann denken andere, warum soll ich das nicht auch probieren,
ja.
Das ist natürlich oft dann im breiten Bereich oder im Breitensportbereich so ein Punkt, wo es ein bisschen schwierig wird, weil sich dann gerne halt Trainingseinheiten rausgepickt werden und angeschaut werden und dann einfach in den normalen Alltag integriert werden. Also zum Beispiel intensive Tausender. Das ist ja so ein Punkt, das ging irgendwann, also vielleicht vor 10 Jahren mal los, ja, und da ist man vielleicht mal 6x1000 gelaufen, ja. Und heute sehe ich ja schon 20x1000 irgendwo, ja. Also einfach eine ganz andere Belastungshärte, die da über ein intensives Intervalltraining gemacht wird. Ich würde jetzt niemandem zu Hause raten, mal zu versuchen, 20x1000 zu laufen, weil das ist ein Brett, ne? Also danach kannst du dann erstmal in Urlaub gehen, aber in Kur, ne? Und nicht um sich noch weiter zu bewegen. Aber ich möchte eure Einschätzung nochmal hören bezüglich eben der normalen Läuferinnen und Läufer. Was ist jetzt mit den Schuhen? Was ist konsumerfreundlich? Ja, ich habe es schon angesprochen, am Anfang war halt ja einfach die Haltbarkeit der neuen Generationen so gering, dass du auch sagen musst, Mensch, das können sich ja wirklich nur sehr wenige Menschen leisten, dass man irgendwas im Bereich von 250 Euro für Schuhe ausgibt, die vielleicht 500 Kilometer halten. Ja, also da sage ich natürlich auch, auf der einen Seite eine wirtschaftliche Frage, ja, oder auch eine Massentauglichkeitsfrage, aber ja sicher auch in Teilen eine ökologische Frage. Aber wenn wir das jetzt mal auf eine Marathonszene international hochrechnen, wie viele Schuhe das sind, wenn in dem Bereich Leute dann eben auch Schuhe entsorgen, dann ist das schon natürlich auch eine ganz andere Geschichte.
Also ich würde sagen, das Ganze, also natürlich der Schuh ist teuer. Wenn man das vergleicht mit anderen Sportarten, vor allem, sagen wir mal, Fahrradfahren, wenn man sich da ein gutes Rad kauft, ist man bei ganz anderen Preisklassen als.
Ich möchte dazu keine Aussagen machen.
Ja. aber natürlich ist es, wenn man den einen Schuh auch noch wahrscheinlich einen guten Laufschuh für 60 bis 80 Euro kriegt, wenn man auch noch das Modell vom Jahr davor nimmt, was auch sicherlich ein super Schuh ist. Glaube ich, ist das eine super Alternative. Ich würde sagen, alles, was so die jetzt, wie wir es nennen, die Carbon-Schuhe, ob das sich lohnt für den Breitensport, wage ich zu bezweifeln. Ehrlich gesagt, ich habe sogar ein bisschen das Gefühl, dass ein solcher Schuh, also das ist wirklich dazu gebaut, um Pacen 3,30 und schneller zu laufen, würde ich mal sagen, pro Kilometer. Natürlich fühlt es sich auch gut an, wenn man langsamer läuft, aber ich glaube, das ist dann nicht mehr wegen dem Carbon, sondern eher wegen dem Schaum. Und den Schaum, den findet man dann auch jetzt immer mehr in auch anderen Schuhen. Das Boost-Material, was Adidas ja hatte, das kam ja 2013, das hat ja auch ein bisschen da die Schuhindustrie revolutioniert. Jetzt ist es das Zoom X von Nike. was dann halt super interessant ist. Das findet man auch in anderen Schuhen. Bei Adidas ist es das Lightstrike, glaube ich, heißt es.
Ja, inzwischen Lightstrike, ja.
Genau, und das findet man auch in anderen Schuhen. Und ich glaube, dass das gedämpfte Laufgefühl, was halt auch die Muskeln frisch hält, findet man auch super gut in anderen Schuhen mittlerweile. Also am Anfang war das natürlich nur in den Elite-Schuhen, würde ich mal so sagen. Aber das findet man jetzt auch vermehrt in den anderen Schuhen, weil es auch da halt einen Effekt hat. Und die sind dann halt auch billiger und man hat trotzdem vielleicht ein, vielleicht nicht genau gleiches Gefühl wie mit dem Schuh, wo dann auch noch die Carbon-Komponente drin ist. Aber ich glaube schon, dass man da auch super viel Spaß finden wird in den billigeren Schuhen, die trotzdem die gute Dämpfung haben und einem auch ein anderes Laufgefühl geben und auch sicherlich verletzungsvorbeugender sind als Schuhe wie noch vor 10 Jahren, wo man gesagt hat, ein Wettkampfschuh, umso weniger Material da drin dran ist, umso besser. Und das geht eher in eine andere Richtung, dass man sagt, viel, aber leicht. Also die Materialien sind ja trotzdem leicht, auch wenn es ziemlich ja, voluminös ist, ist super leicht. Und das ist auch, glaube ich, der Grund, warum die, ja, die Haltbarkeit des Materials auch nicht so gewährleistet ist als bei den anderen Schuhen. Der Schaum, da ist halt mehr Luft drin als in den anderen Schuhen. Und da glaube ich schon, dass man ja, vielleicht auch, wie ich jetzt auch, 2, 3 verschiedene Modelle von 2, 3 verschiedenen Herstellern probiert und das dann wirklich bei jedem Lauf auswechselt, was der große Vorteil dann natürlich auch hat. Dieses Material, der Schaum, der braucht ein bisschen Zeit, um sich zu erholen. Der braucht, also wenn das komprimiert wird, wird er auch müde. Und wenn man dem Schuh gegebenenfalls 48 Stunden Zeit gibt, damit das sich wieder rekonstruiert, dann hält der Schuh auch länger. Und das ist dann auch super interessant, um dem Fuß andere Belastungen zu geben, was halt verletzungsvorbeugend sicherlich ist. Also mehrere Marken anzuziehen ist sicher gut und auch jetzt, was glaube ich nicht nur bei einem Hersteller zu finden ist, sondern auch bei den meisten großen Herstellern jetzt, bei also für Philipp zum Beispiel bei Adidas. Ich bin mir sicher, dass du jetzt nicht mehr nur in Boost läufst, sondern manchmal Boost läufst und manchmal Lightstrike und dass da das Laufgefühl anders ist. Natürlich könnte ich mir vorstellen, dass du vielleicht Präferenzen dem einen Material hast beziehungsweise des anderen. Aber das wird dir sicher gut tun, verletzungsvorbeugend, um ein bisschen da auch das Material zu wechseln und dadurch halt ein anderes Laufgefühl und vielleicht auch, wenn es nur minimal ist, das andere Muskeln und Strukturen zu belasten und somit können die anderen sich entlasten und das ist etwas, was super interessant ist und da sollen die Leute draußen, die ja irgendwo den Luxus haben und nicht bei einem gewissen Hersteller unterschrieben haben und da gebunden sind, dass die verschiedene Marken ausprobieren und da dann den Vorteil haben, dass die verschiedene Inputs für ihre Füße haben und das wird ihr Körper ihnen ganz sicherlich mit weniger Verletzungen dankbar sein damit.
Ja, auf jeden Fall. Das ist ja klar. Noch besser ist, wenn man zwischendurch Rad fährt. Weil da kommen die Carbon-Schuhe ja im Prinzip eigentlich her, weil man auf dem Rad ja eine ganz feste, harte Platte haben will. Da sind Carbon-Schuhe schon sehr viel länger gebräuchlich, weil sie natürlich auch leichter sind als die Schuhe, die man sonst da verwendet hat. Das will man ja so hart wie möglich haben. Ja, Carbon ist ja im Prinzip ein Material, das überhaupt nicht nachgibt, sondern knallhart ist. Ja, das ist ja das Spannende, wenn man auf dem Rad unterwegs ist. Ja. Aber Bob, an der Stelle, weil du... hast du das ja gesagt, dass du sehr erfolgreich bist auf Social Media oder Philipp? Jedenfalls ist es so, dass du sehr, sehr erfolgreich bist auf Social Media. Und das hat ja ganz viel damit zu tun, dass du dich in vielen Videos mitteilst, wo ja auch ganz spannende Trainingsinhalte drin sind. Also jetzt nicht nur, dass du irgendwelche Tempoläufe bolst, sondern sehr viele Drills und Übungen und dergleichen den Leuten vermittelst und selber ja auch vormachst. Ist das das Geheimnis deines großen Erfolgs auf Social Media?
Des Erfolgs auf Social Media? Ja, auch. Ich glaube, die Bilder, also die bewegten Bilder ist Grund. Also ich sag, wenn ich von euch beiden jetzt im Laufen ein Bild machen würde, Philipp läuft einen 3-Minuten-Schnitt und Ralf läuft einen 5-Minuten-Schnitt, ich kriege das hin, dass das fast gleich aussieht.
Und Moment, da bin ich interessiert.
Ja, also man, wenn man ein Bild hat, ein statisches Bild, da sieht man halt die Geschwindigkeit nicht richtig. Und das, was die Leute, also von dem Feedback, was ich auch kriege, ist, man sieht irgendwie, wie schnell der Weg weitergeht, aber wie, ja, also klingt natürlich ein bisschen, ja, also wie gemütlich das dann aussieht, wie locker ein 330er-Schnitt aussehen kann. Ja. Das ist was die Leute cool finden und das begeistert die. Und ja, das ist, glaube ich, schon, dass die bewegten Bilder schon die Geschwindigkeit vermitteln, mehr als ein statisches Bild. Und dann natürlich ein bisschen Einblicke zu kriegen und nicht nur, das ist, glaube ich, was sehr viele Sportler, Profisportler und Laufsportler in meinen Augen Nachholbedarf haben, dass die ja nicht nur so die coolen Einheiten zeigen und so. Natürlich feiern die Leute das mehr als jetzt der keine Ahnung, der Morgenlauf 10 Kilometer einfach, ja, muss gemacht werden, wird gemacht. Aber so ein bisschen zu sehen, okay, was macht er wirklich tagtäglich? Und dass die so eine tägliche Motivation, also sehr viele Leute schreiben mir so, ah ja, ich warte immer, bis ich deinen Post gesehen habe und dann gehe ich laufen. Also weil ich täglich poste, hat jeder irgendwie so seine tägliche, sag ich mal, Inspiration davon. Und die haben so, ja, die können sich ein bisschen damit identifizieren, dass auch, dass ich mal, ja, für meine Verhältnisse dann langsam laufe. Und die sehen dann auch, dass eigentlich ich meistens sogar langsam laufe und dass 80 bis 85% des Trainings nicht das Superschnelle sind. Dann natürlich, ja, die Laufschulung, die Drills, ist halt interessant, weil ja die meisten Breitensportler, die gehen halt raus und die laufen, aber ja, dann, das ist dann für eine Stunde, kommen sie zurück und das war's dann. Aber alles da, die kleinen Sachen rundherum, für die man auch vielleicht nicht gerne so viel Zeit hat und für die wir uns Zeit nehmen müssen und auch einen super Effekt davon tragen, glaube ich, dass das auch interessant ist für die Leute, dass die das in ihr Training auch einbauen können. Und ich bin der festen Überzeugung, dass das nicht nur für die Elite-Läufer einen riesen Vorteil hat, sondern für den Breitensport auch, also so Lauftechnik, man verändert den Laufschritt, Steigerungen, vor allem Steigerungen, das ist was, wo der Körper, es ist nicht super kräftezehrend, wo man mit 100 Meter oder wie ich gerne mache, dass man zählt auf einem Bein 15 Schritte, mal in einen schnelleren Schritt reinkommt, da lernt der Körper ökonomischer zu laufen, und dass man auch nicht immer in der gleichen Pace läuft, Intervalltraining reinbringt und ja, also die ganze Laufschulung einfach so, wie Philipp und ich das auch machen. Also ich glaube, Philipp wird da meiner Meinung sein, dass wir das jetzt eher weniger machen, aber wir haben das im Jugendbereich gemacht, sehr viel, und dann das aufgebaut. Und jetzt ist unsere Lauftechnik gefestigt und wir müssen da, würde ich sagen, nur noch manchmal an ein paar Stellschrauben schrauben, so ein bisschen, ja, das Auffrischen, was schon eigentlich da ist, und damit das nicht verloren geht, aber wir müssen das nicht super aufbauen, aber die Leute, die vielleicht Laufanfänger sind, die müssen das wirklich noch intensiver machen, um ihren Schritt zu verbessern, und dafür ist es nie zu spät. Also das kann man auch mit 70 Jahren, sag ich mal, noch anfangen, das zu lernen und davon große Vorteile haben. Und das ist halt was ich da zeige und was super gut ankommt. Und auch, ja, es ist mit primitiver Technik, was ich, glaube ich, auch, was die Leute auch mögen. Das ist nicht super. Es ist mit der Handykamera gefilmt, alles. Das kommt auch gut an da.
Ja, wobei Handykameras sind ja schon in 4K ja, teilweise unterwegs. Also das Material ist durchaus sendefähig, sage ich jetzt mal, aus dem professionellen Bereich kommt. Also so ist es nicht, ja.
Vor allen Dingen, aber es ist nicht aufwendig. Das könnte jeder selbst auch irgendwie zu Hause machen, was halt das, super einfach ist.
Ja, man muss natürlich erstens eine Idee haben. Zweitens es nicht nur als Idee belassen, sondern tatsächlich auch dann planen. Ja, und dann muss man es auch noch machen. Ja, das gilt ja auch für diese kleinen Dinge, die du angesprochen hast. Ich glaube auch, dass sie im Prinzip ja wichtiger sind für viele der Hobbyläufer oder sagen wir mal sogar der Anfänger, dass die halt erstmal versuchen, ein paar Drills zu machen, um eine Idee zu kriegen, was macht eigentlich mein Körper da mit mir, ja, was passiert, wenn ich mal ein bisschen Spannung in den Fuß reinkriege und so. Das sind ja wichtige Dinge, die nicht vom immer gleiche Tempo im Wald laufen passieren. Da wirst du halt immer ja nur so eine Wellenbewegung haben, da wirst du keinen wirklichen Fortschritt haben. Klar, habt ihr das und ich natürlich auch vor 45 Jahren mal im Jugendbereich gelernt. Ja, so lange ist übrigens auch schon her, dass ich unter 3 Minuten gelaufen bin. Aber das sind natürlich Sachen, die immer mal wieder verloren gehen unterwegs, ne? Weil die Körperspannung vielleicht nicht mehr so da ist, weil eine Beweglichkeit anders ist oder nachlässt, die sich ja im Prinzip permanent verändert. Ja, wie beweglich ist mein Hüftbeuger zum Beispiel, ja, oder wie beweglich sind meine hinteren Oberschenkelmuskulatur. Das sind ja so Punkte, da sind ja große Veränderungen drin, ja, weil wenn ich viel Umfang mache, wird sich das verändern. Wenn ich viel schnell laufe, wird sich das verändern. Also da sind oft Dinge, wo man meint, das ist gefestigt, das ist so ein Ding, was im Kopf total automatisiert drin ist. Aber die tatsächliche Streckung aus der Hüfte und so weiter sind dann schon nochmal andere Geschichten, die man immer wieder, ja, und Philipp, ich glaube, du hast ja viel Zeit jetzt leider im Gym und so verbringen müssen, wo du ja auch wieder Muskelgruppen kennengelernt hast, ne?
Ja, also ich habe da sicherlich vielleicht im letzten Jahr auch ein bisschen weniger gemacht in anderen Bereichen, die aber sicherlich fürs Laufen auch gut sind. Bei mir primär die Zusammenarbeit mit den Trainingstherapeuten im Gym, was auch zum Teil daran lag, dass natürlich für mich letztes Jahr erstmal die große Herausforderung war, mich sozusagen ein bisschen an die neue, oder für mich zumindest neue Trainingsphilosophie von Renato zu gewöhnen. Und das war auch schon Herausforderung genug, aber ich habe mir jetzt schon zumindest für die Zukunft vorgenommen, dass wir versuchen im Rahmen der Möglichkeiten, Renatos Training im Laufbereich ist natürlich schon relativ ausgrenzend, aber dass wir dann versuchen trotzdem 2-mal die Woche für 1 Stunde da eine Session zu machen, dann vielleicht auch mal etwas abgespeckter, je nachdem wie viele Kilometer da gelaufen werden müssen auch in den verschiedenen Phasen, aber ich hatte schon das Feeling, also ich sag mal jetzt nach 3-4 Wochen relativ intensive Training im Reha-Zentrum und im Gym hat man auch gemerkt, man reaktiviert wieder gewisse Muskeln. Das habe ich davor ja 2, 3, 4 Jahre, würde ich sagen, sehr konsequent und sehr regelmäßig gemacht. Aber man merkt natürlich auch, wenn man dann nach einem Marathon wie Valencia jetzt erstmal 3 Wochen nichts macht bis zum Jahresende und dann kommt die Verletzung und dann hast du vielleicht 3, 4, 5, 6 Wochen wirklich ein bisschen weniger stabil gemacht, habe ich auch gemerkt, dass das, was man da oder was die Therapeuten, die natürlich da auch mit einer entsprechenden Anspruchshaltung rangehen, sage ich jetzt mal, einem abverlangen, dass man da am Anfang erstmal wieder ganz schön am Struggeln ist und irgendwelche Liegestütze auf irgendwelchen, ich glaube, das war in einem YouTube-Clip drin, auf irgendwelchen Medizinbällen. Das habe ich auch schon mal auf 4 Bällen geschafft. Also praktisch nur für die Sinnbildlichung, wie man sich das vorstellen muss. Also dass du quasi auf 4 verschiedenen großen Medizinbällen die Zehenspitzen stehen und die Arme sind. Und logischerweise können sich Bälle in alle Richtungen bewegen und du machst dann Liegestützen. Da war ich schon mit 2, sagen wir mal, relativ gut ausgelastet. Und daran merkt man ja auch, dass sowas schon wichtig ist, weil es eben die, naja, wie soll ich sagen, diese Gesamtansteuerung des Körpers einfach besser verzahnt, so würde ich sagen. Und genauso wichtig sind halt auch für mich als Marathonläufer immer noch diese klassischen Drills oder Koordinationslauf-ABC-Übungen nicht mehr so oft wie früher. Klar, früher war ich wahrscheinlich jeden Tag einmal auf der Bahn, nicht weil ich jeden Tag ein Programm gemacht habe, aber es gab Tage, an denen hast du ein Tempoprogramm gemacht und es gab Tage, wo du dann halt einfach nach deinem vielleicht 2. Dauerlauf noch ins Stadion bist und dann trotzdem dein Set an Lauf-ABC gemacht hast, Steigerungen, vielleicht Rasendiagonalen oder solche Sachen. Also das ist nicht mehr so viel wie früher, aber ich merke schon, dass es auf jeden Fall hilft, auch aus diesem Marathon-Trott in Anführungszeichen oder Schritt rauszukommen. Weil klar, der Umfang ist halt viel früher viel höher als früher, aber es ist halt sehr viel in einem Bereich, der irgendwo zwischen 3:30 und 4 Minuten liegt und die Abwechslung ist nicht mehr so hoch wie früher, sage ich jetzt mal. Und deswegen ist das schon, finde ich, auch nach wie vor wichtig. Und umso cooler ist es ja auch, und das hat Bob ja schon gesagt, beziehungsweise macht er ja auch auf Instagram, ist es natürlich auch cool, wenn man da als wirklich Profiathlet dann da auch den Leuten natürlich auch Einblicke gibt. Das mache oder versuche ich in Teilen ja auch hier und da zu machen. Und deswegen, das werden wir gleich mal kurz noch einstreuen hier. Wir werden natürlich Bobs Instagram-Profil bei uns hier in den Shownotes nachher verlinken. Also für die Leute, die sagen, sie wollen sich da ein bisschen Inspiration oder auch Motivation abholen, das könnt ihr dann bei ihm auf jeden Fall auf Instagram schauen. Das wird da auf jeden Fall noch mit verlinkt sein. Und ich finde das immer spannend oder ist ja auch immer selbst für uns Profis ist ja auch immer wieder spannend zu gucken, was machen vielleicht andere Leute immer mal wieder. Und so denke ich, ist das wahrscheinlich für die Leute, die jetzt vielleicht nicht unbedingt aus einem ganz so leistungsorientierten Umfeld kommen, mir trotzdem auch spannend, was machen wir so. Sowohl im Krafttraining als auch in anderen Bereichen.
Aber das mit Abstand eindrucksvollste Video war natürlich oben ohne im Februar in Luxemburg laufen. Ja? Gab es da viele Nachahmer?
Ja, also es ist halt jetzt, ja, noch vor 10 Tagen war hier Winter pur mit -5 bis -10 Grad, fast sogar im Tag. Das hat natürlich dann nicht so viel Spaß gemacht und jetzt eine Woche später, ja, kratzen wir an den 20 Grad und wenn man dann auch noch Rückenwind hat, beziehungsweise ja dann beim Laufen gar keinen Wind dann spürt, dann ja, wird's heiß und das, klar, das Frühling steht vor der Tür und das merkt man natürlich auch an der Motivation von den Leuten. Also auf dem Radweg ja, waren so viele Leute unterwegs wie ja letztes Jahr Beginn vom Lockdown, als jeder auf einmal wieder Sport für sich entdeckt hat. Das ist natürlich, also macht mir auch super Freude, wenn man so viele Leute unterwegs sieht, sich sportlich zu betätigen.
Und bei dem Dreh zu dem oben ohne Video, kriegst du dann Sprüche oder bist du irgendwo hingegangen, wo keine Menschen waren?
Nee, da kriege ich keine Sprüche. Also hier in den Gegenden, wo ich laufe, da kennen die Leute mich und ja, okay. Bisschen Vitamin D tanken ist ja dann auch super gut. Und nee, da gibt's eher mehrere Nachahmer als Leute, die das kritisch sehen.
Ja, bei mir ist es halt so, meine kleine Tochter, die hat halt ein etwas anderes Kälteempfinden als andere Menschen, sag ich mal. Die läuft halt los und es ist eigentlich egal, was für ein Wetter es ist. Und es war eben dann um die 0 Grad oder knapp unter 0 oder knapp über 0, wie auch immer. Und dann hat sie nur noch nach spätestens einem Kilometer zieht sie dann halt eine Jacke aus und hat dann nur noch ein kurzärmeliges T-Shirt drunter. Da wirst du natürlich als Eltern dann angeguckt, ob du sie noch alle hast, ja, und dein Kind da der Unterkühlung preisgeben willst, ja. Weil die hat halt so ein Kälteempfinden oder eben kein so starkes Kälteempfinden oder einfach eine ganz andere Hitzeproduktion, dadurch, dass sie läuft. Das ist dann schon so, dass du dir dann Fragen anhören musst als Eltern, ja, weil man selber dann eine Jacke anhat und ganz normal halt gekleidet ist für sowas, ja. Passiert schon mal, ne? So, wenn wir jetzt mal kurz überschlagen, alle Schlüsseleinheiten sind schon gemacht für deinen großen Ausflug oder musst du noch was machen am Wochenende?
Ja, also Schlüsseleinheit ist absolviert. Ich habe noch mal so ein Tune-up, wie man das so schön nennt, ein bisschen im Rennrhythmus was machen, aber mit verlängerten Pausen und auch nicht ganz so weit. Das müsste eigentlich gut machbar sein. Das heißt, ja, eigentlich bin ich soweit bereit für das Rennen, was am nächsten, ja, heute in einer Woche am Donnerstag, also wir nehmen ja Donnerstag auf, dass da alles hoffentlich soweit bereit ist, um eine gute Leistung abzurufen.
Ja, wie ist das Prozedere? Ich weiß gar nicht, es gibt nur Vorläufe wahrscheinlich, ne?
Ja, Vorlauf und dann, ja, also wenn alles, wenn sehr viele Sterne gerade stehen, dann auch noch ein Finale. Aber ich habe mich jetzt das erste Mal für eine aktive Europameisterschaft qualifiziert. Das heißt, ich bin mal super froh, da zu sein, versuche so viel wie möglich Erfahrung mitzunehmen und natürlich das Beste zu geben. Und ja, bei solchen Veranstaltungen weiß man nie, was nachher rauskommt. Ich bin motiviert und bereit und ja.
Ja, ich würde dir empfehlen, halt dich einfach an Homeo. Ich weiß gar nicht, ob du den kennst, ja. Weil auf jeden Fall, der wird sich nicht verstecken. Da kannst du ganz sicher sein. Ja, also das wird so sein, weil das ist ja auch immer so eine Frage in der Halle, ja. Was passiert in den Vorläufen? Wo bist du ausgelost, ja? Also wie viel Taktik ist da drin oder ab welchem Zeitpunkt kennt man dann die anderen Leistungen aus den Läufen und dann wird halt Gummi gegeben oder man sucht halt denjenigen, der 1000 Meter vorne wegläuft. Ne? Also das sind ja so die Spielchen, die dann stattfinden und da muss man sich ein bisschen umgucken, wenn man das erste Mal international dabei ist, klar.
Ja, also vor allem die 1500 Meter und ich glaube auch die 3000, das sind die beiden Rennen, die am taktischsten geprägsten sind, vor allem dann auch noch in der Halle. Das heißt, da gilt es wachsam zu sein und ja, mal schauen, wie sich die Rennen entwickeln werden.
Ja, hör mal, dann wünschen wir dir natürlich erstmal ganz viel Glück, ja, weil so ein bisschen Glück braucht man da ja auch, dass man nicht an der falschen Stelle den Ellbogen kriegt oder die Lücke da ist oder man mitgeht, ja, und mitbekommen hat, wo dann die Post abgeht und da hinterher kann. Und drücken dir ganz fest die Daumen, dass du also auf jeden Fall eine gute Leistung da erzielst. Alles andere ist ja dann eine Zugabe. Ne?
Genau, viel Erfolg dir schon mal für die Premiere auf jeden Fall. Vielen Dank dir auch, dass du dir die Zeit genommen hast, das auch nochmal vielleicht an unsere Hörerinnen und Hörer. Also hier eine Woche vor seinem Debüt sozusagen bei den Profis, bei der Hallen-EM jetzt hier, die dann in Polen ansteht, hat er sich noch Zeit genommen, hier bei uns dabei zu sein, um ein bisschen über Carbon zu fachsimpeln, sage ich jetzt mal. Finde ich auf jeden Fall sehr cool. Wir werden natürlich sehr aufmerksam verfolgen, wie es auch bei dir dann nächste Woche läuft. Und ja, ich hoffe mal, trotz aller Anspannung und Ehrgeiz, die ja bei sowas auch immer mit verbunden ist, dass du trotzdem natürlich auch entsprechend viel Spaß natürlich dort hast. Und ja, wir drücken auf jeden Fall die Daumen.
Ja, gesund bleiben. Ja, vielen Dank. Gesund bleiben ist, glaube ich, das Entscheidende. Ja, alles andere ist fast ja nebensächlich heutzutage.
Ja, genau. Also ich hoffe, dass ich nicht was durchleben muss, was Philipp da durchlebt hat in Valencia. Aber ja, da stehen jetzt noch einige Tests bevor man die Reise richtig antreten kann. Aber ich bin da positiver Dinge, dass alles gut gelingen wird. Und ja.
Ja, und für euch zu Hause, das Wetter soll ein bisschen durchwachsener werden, zumindest am Wochenende. Aber in Köln wahrscheinlich sonnig. Gehe ich mal von aus, aber selbst wenn nicht, laufen kann man immer. Ja, auch wenn es mal wieder ein bisschen frischer werden soll, weil der Temperaturumschwung doch auch dem einen oder anderen zugesetzt hat, weil plötzlich so 30 Grad Temperaturunterschied innerhalb von einer knappen Woche ist schon auch ein Brett. Philipp, ich weiß nicht, laufen, ja, wahrscheinlich noch nicht am Wochenende jetzt, ne?
Ja, wir müssen mal gucken, wie sich das jetzt hier so weiterentwickelt. Ich habe morgen wahrscheinlich nochmal eine kleine Session mit Jan, der nochmal draufschauen wird. Ich war heute nochmal für einen Ultraschall beim Doc. Ja, das sind natürlich alle auch maximal alarmiert sozusagen. Aber ja, wir schauen mal, ob ich morgen vielleicht wieder grünes Licht bekomme. Dann würde ich natürlich sehr gerne laufen. Wie du siehst hier hinten, man sieht es ein bisschen zumindest, dass auch in Regensburg endlich mal sowas... Ja, das ist so ein starkes Licht, habe ich hinter mir aufgebaut, dass wir bei uns auch sowas wie Sonne endlich mal wieder haben, nach Monaten im Nebel. Und ich muss sagen, schön, also ich war heute kurz auch heute in der Stadt, ja, und es fühlt sich fast schon ein bisschen wie Frühling an, aber ich will jetzt noch nicht zu früh, wie soll ich sagen, den Tag nicht vor dem Abend loben. Das wäre jetzt eigentlich so meine Jahreszeit, die wieder beginnt, aber ich befürchte fast, dass vielleicht doch nochmal irgendwie so eine kältere Front im März vielleicht nochmal reinkommt. Ansonsten könnte ich mich mit den Temperaturen und dem Wetter schon wieder ganz gut anfreunden.
Absolut. Dann wünschen wir euch ein schönes Wochenende und geht raus. Ja, laufen geht immer. Viel Spaß bis nächste Woche. Ciao, ciao.
Wir sehen uns nächste Woche. Macht's gut. Ciao.